Happy Shooting, Folge 844, Innere Ballons. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Halbe Rahmen.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin Chris. Was ja, macht die Mikrofinierung? Mikrofonierung. Makrofinierung. Manifizierung.
Ach ja, das ist okay.
So.
Geht laut so. Genug, alles leise.
Alles
genug.
Laut, alles
die
leise.
Die Ballons sind stimmt.
Und so. Hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ah ja. Das ist diese inneren Ballons, weißt du?
Sehr schön. Ja, Ballone.
Nein, Ballons. Wir sind die Happy Shooting. Wir sind die Happy Shooting Podcaster.
Wir sind die Happy Shooting. Wir hatten gerade ihr Tichy in der Pre-Show.
Entschuldigung. Ja, es wird auch nicht besser heute. Wir haben hier den Podcast rund um die Fotografie. Warte mal, hier die Tafel wollte ich zeigen.
Haben wir heute viele Themen aufgeschrieben.
Ja.
Ausgetüftelt, noch, bunten Strauß.
Ich bin noch ein bisschen, weil wir machen das im Vorfeld so, wir haben eine Liste und auf der Liste, da haben wir unsere Themen und da packt Boris Sachen drauf und da packe ich Sachen drauf und dann gehen wir vor der Sendung durch und schauen, was wir in welcher Reihenfolge tun und so und dann kann man auch so ein bisschen grob abschätzen, wie lang so die Sendung wird. Ich meine, da verschätzen wir uns auch immer sehr grob und heute sieht die Sendung schon sehr... Also macht euch gefasst. Ihr wisst das jetzt beim Hören schon besser, weil in eurem Podcast-Player steht, wie lange die Sendung dauert.
Nicht nachgucken, nicht schummeln.
Ich schätze, dass die heute lange wird. Aber egal. Wir haben hier Live-Begleitung auf unserem Happy Shooting Slack im Kanal dienstags 18 Uhr. Außerdem könnt ihr hier Fragen reinwerfen auf happyshooting.de/hallo. Nehmen wir heute mal Hallo. Ganz simpel. happyshooting.de/hallo. Und da haben auch eine ganze Menge Leute Sachen reingeworfen. Zum Beispiel muss runterscrollen, Dirk. Ich will lange scrollen, das ist ein bisschen länglich geworden. Hallo ihr beiden, ich habe auch noch einen Nachklapp zur neuen Pentax-Analogen. Ne, haben wir drüber geredet, das war die mit dem Hochformat, mit dem Halbformat. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum ihr das Thema in Folge 842 und 843 ein wenig abschätzig bewertet habt. Kommen wir gleich dazu. Natürlich wird die neue Kamera und wenn sie genug Erfolg hat, auch nachfolgende Produkte nicht das Rad der Fotografie neu erfinden. Das hat Ricoh Pentax auch so nicht kommuniziert. Es geht doch darum, dass es einfach einen Hersteller gibt, der wieder hoffentlich bezahlbare analoge Filmkameras inklusive Garantie, Ersatzteilversorgung und Service anbieten kann. Außer Leica fällt mir da nämlich kein anderer Hersteller mehr ein, der sowas macht. Über 30 Euro Plastikkameras mit fixem Fokus und Verschluss à la Agfa-Foto oder Ilford Einbildkameras müssen wir da nicht sprechen. Mir besonders macht es Freude, die Fortschritte des Pentax-Filmprojekts in den Videos bei YouTube zu verfolgen. Man kann über die Art und Weise der Kommunikation lächeln und da ist es sicher auch viel Marketing-Sprech dabei. Aber letztendlich geht es doch darum, dass da wieder analoge Kameras gebaut werden sollen, die qualitativ das halten sollen, was Pentax-Kamera früher versprochen und geleistet haben. Was soll man da anderes erwarten können als Kameras, die einen Film belichten und mit entsprechen und so weiter und so weiter. Das ist ein sehr, sehr langer Kommentar geworden. Ich habe mir noch mal die letzte Folge, wo wir drüber geredet haben, habe ich mir die Stelle echt nochmal durchgehört. Ich fand das nicht abfällig. Also das ist natürlich immer im Ohr des Betrachters, des Hörers, wie das rüberkommt. Finde ich gar nicht. Aber wir waren auch nicht besonders enthusiastisch. Das müssen wir schon zugeben. Also wir sind jetzt nicht hüpfend durch die Wohnung gerannt und durchs Studio gerannt und haben hier einen Juhu gemacht. Generell finde ich es super toll, dass es eine neue analoge Kamera geben soll. Das ist immer gut. Ich finde, dass die analoge Seite hat das verdient. Und wenn sie dann noch von so einem renommierten Hersteller kommt wie Pentax, dafür ganz viel Daumen hoch. Ne? Das ist super. Das ist klasse. Aber ich glaube, daher kommt unser etwas gedämpfter Enthusiasmus und das ist für mich zumindest, ich kann nicht für dich reden, aber für mich ist das Halbformat und dieser Fokus auf die Umsteiger von den Mobiltelefonen, weil so wurde es ja kommuniziert, ne? Wir machen Halbformat, das ist Hochkant, damit ist dann der Anschluss an Vertical Photography quasi ist damit gegeben. Und das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, auch in der Befürchtung um, naja, so eine Zielgruppe, die vielleicht in der Vergangenheit nicht unbedingt verwöhnt war von super hoher Qualität. Ne? Du hast da, wobei die Smartphones heute auch super klasse sind, aber bis vor nicht allzu langer Zeit konntest du ein Smartphone-Foto noch sehr deutlich von einem Spiegelreflex-Foto oder von einem Vollformat-Foto unterscheiden. Das geht auch heute noch. Das heißt, so mein erstes Gefühl, als ich das gehört habe, zum allerersten Mal war mir so, na, da wird ein Quick-Win gemacht, weil analog ist halt gerade wieder in. Und das läuft ja auch gut, sieht man ja bei Instax, ne? Trotzdem ist es super, dass es was Analoges gibt. Es ist, wie gesagt, noch toller, dass das von Pentax kommt, denn in den letzten Jahren, wenn was Analoges gekommen ist, kam das wahrscheinlich im Wesentlichen von Lomography. Auch nichts gegen Lomography, aber
andere Zielgruppe, denke ich auf jeden
Fall. Andere Zielgruppe und mehr Plaste, ganz einfach. Und deshalb, nee, es ist super, dass das Ding kommt. Ich bin auch gespannt, wie es kommt. Was ich schade, also ich finde das mit dem Halbformat okay, aber auch ein bisschen schade, weil du nimmst natürlich von dem eh schon kleinen Frame des Kleinbildes, nimmst du nochmal die Hälfte weg. Also du verringerst auch die Qualität, ja, was dann rauskommen kann an Auflösung und so weiter. Ob das eine jetzt das andere aufwiegt, werden wir sehen. Also ich gebe dem Ding gerne eine Chance, aber so richtig, ja, also ich finde es cool. Allein aus dem Gesichtspunkt, da ist eine vom renommierten Hersteller gebaute Analogkamera. Das ist cool.
Ein bisschen, finde ich, darf man schon schmunzeln, wenn das dann als ja bahnbrechend verkauft wird, als super neu.
Nein,
oder
ist es
als
nicht. Das ist schon
da klar. Passen jetzt zwei Bilder auf ein Papier drauf, das spart ja auch. Hm. Und weißt du, das sind dann so.
Ja. Ich meine, das Zielgruppenansprache ist natürlich hier alles, ne? Und die Zielgruppe, klar, die damit angesprochen wird, sind nicht die alten Analogfotografen. Nein,
was ich
überhaupt
übrigens
nicht
auch sagte, weil mir ging es am Ende des Tages bei der Ankündigung mehr darum, wie ich mich selbst dabei ertappt hatte, mit völlig falschen Voraussetzungen an diesen Ticker ranzugehen.
Es geht um die, die das Thema bisher, wenn überhaupt, dann aus Instax-Ecke irgendwie auf dem Schirm hatten und aus Lomo-Ecke und dann dockt das wahrscheinlich auch anders an. Also insofern, ey, super. Finde ich gut. Ne? Dann kommt an dich noch eine Frage von Jürgen zum 232-Teiler-Druckmodul.
Lass uns das nachher machen. Ich habe nachher eine Frage-Antwort-Section, da passt das genau da rein.
Hast du es da reingepackt? Okay.
Also ja, noch nicht, aber ich merke mir mal, dass da unten was steht.
Okay, dann ist noch mal einer von Detlef, der sagt auch, Boris, jetzt muss ich mich mal zum Loben aufraffen. Ich war ja bisher einer aus der Fraktion, Lightroom-Druckmodul braucht man nicht. Einige Dinge hatten bei einigen halbherzigen Versuchen in meiner langjährigen Lightroom-Karriere nicht intuitiv genug funktioniert, da habe ich es halt bleiben lassen. In deiner neuen Reihe zum Thema hast du bereits so viel Wissen vermittelt, obwohl ich nur höre, dass ich mittlerweile meine Meinung dazu geändert habe und darüber hinaus zum Lightroom-Druck-Fan geworden bin.
Yes.
Ja, doch meine T-Shirt-Motiv-Idee. Klasse, danke, weiter so. 3, 2, 1, Happy-Shooting.
Genau.
Ja, hast du gut gemacht.
Machen wir ein T-Shirt. Ich druck mit Lightroom.
Tätschel.
Ja, dankeschön. Freut mich sowas.
So, dann schreibt noch Dan zur Folge 841. Ich gucke Katzenbilder und den Beitrag zu Sergej Michaljowitsch Prokutin-Dorgowski. Ne, das war der mit den Farbbildern von 1800 irgendwie, also, oder 1905 oder so. Schreibt er, mit dem Harris-Shutter-Effekt von Bob Harris, Kodak, Klammer zu, kann man auch digital sehr coole Effekte mit dem Überlagern der drei Farbkanäle erzielen, gerade bei teilweise bewegten oder sich in Teile veränderten Bildern. Das ist im Prinzip so eine Technik, wo du quasi drei Schwarz-Weiß-Bilder mit Farbfiltern hintereinander schießt, dann aber auch ganz bewusst vielleicht ein bisschen, ne, Zeit vergehen lässt. Ich habe da zum Beispiel Bilder von Wolkenhimmeln gesehen, wo dann halt erstes Bild paar Sekunden
Da hast du halt Farbränder.
Filter wechseln, zweites Bild und dann hast du plötzlich komische Farbränder. Und das ist natürlich irgendwie sehr, sehr cool. Tja. Also, das ist auf jeden Fall hier das Feedback von Anfang gewesen. Dann für den Schluss haben wir auch noch ein paar Sachen. Die kommen dann nachher. Also nochmal danke. happyshooting.de/hi könnt ihr eure Fragen und Inputs reinwerfen. Finde ich schön, dass das so zahlreich kommt. Das ist cool.
Auf jeden Fall.
So, dann kommen wir zu einem kleinen Follow-up. Wir hatten über diese Polaroid gesprochen. Diese Lego Polaroid. Die, aber ich glaube, wurde auch mittlerweile wurden wir korrigiert. Das war keine SX-70, sondern eine andere.
Ja, weil natürlich die, klar, die SX-70 war ja die klappbare, die flach zusammenklappbare.
Richtig, das war nicht die,
das
aber
ist natürlich hier nicht.
Egal, auf jeden Fall hat Tobias, unser Herr YouTube-Shownoter, hat die gebaut.
Wir haben natürlich SX-70 gesagt, um zu gucken, ob ihr auch alle zuhört, nicht wahr? Räusper, Räusper.
Ja, der hat das hier in einem Livestream gebaut. Ich weiß nicht, wie lange ist der? Ah, 1,5 Stunden, also schon relativ lang.
Ja, aber schon professioneller Lego-Bastler. Tüftler.
Kann man so sagen. Also, anderen beim Lego. Ich finde, das ist ein echt interessantes Genre, dieses anderen beim Problemlösen zu gucken. Es ist irgendwie so cool.
Er hat zwei Videos. Dann, einmal ein Video, wo man zugucken kann, wie er das Ganze zusammenbaut. Und dann hat er noch ein Video, wo er sich das Ganze anguckt und vergleicht mit einer Polaroid und die Details, wie die Mechanik funktioniert, weil das Bild wird tatsächlich ausgeworfen.
Mit beschrifteten Bildern und so. Also wir packen das mal in die Show Notes.
Gönnt euch ein bisschen Zeit, schaut euch das mal an. Vielen Dank, Tobias, für die Links.
So, ich muss das noch eher kurz kopieren, damit das dann auch tatsächlich, da ist der Link, damit das auch ordentlich in die Shownotes reinkommt. So, das hierzu. Dann haben wir News. Ein Happy Birthday. Wir müssen ganz kurz gratulieren. Und zwar hat das, so indirekt mit Fotografie zu tun. Wir müssen RSS gratulieren. Das ist nämlich jetzt 25 Jahre alt geworden. Was ist RSS? Ihr habt es alle benutzt und zwar viele, viele Male, ohne vielleicht zu wissen, dass ihr es benutzt habt. RSS steht für Really Simple Syndication. Kann man übersetzen mit super einfache Inhalteverteilung. Und das war ursprünglich eine Spezifikation für Blogs. Blogs sind diese News-Dinger, wo man so mit Daten, Datum halt immer irgendwelche Newsbeiträge reinschreibt. Und diese Blogs konnte man über RSS dann mit den entsprechenden Lesegeräten abonnieren. Das ist in dem RSS spezifiziert. Na, am so und so vielten gab es diesen Eintrag mit diesem Titel und diesem Inhalt und dann am so und so vielten gab es den nächsten und so weiter. Also Newsreader, wer das noch kennt, funktionieren so und dann.
Das ist halt genau das Tolle. Das heißt, man hat diesen ein RSS-Feed wurde erstellt, was im Prinzip eine Datei ist, die auf einem Server liegt. Das ist ein Link, eine URL und in einer entsprechenden Software konnte man dann diese Links sammeln für die Sachen, wo man sich interessiert hat, in Anführungszeichen abonnieren. Und dann hat die Software eben automatisch geguckt, ob was Neues gibt und dann konnte man sich eben die News so zusammenstellen. Ganz, ganz toll.
Richtig. Und 2003 oder 2004 kam dann Dave Weiner war es, glaube ich, und der hat diese Spezifikation nochmal erweitert, um einen weiteren Parameter, den sogenannten Enclosure-Parameter. Damit konnte man dann in diese Blogbeiträge, nicht nur auf diese Blogbeiträge verlinken, sondern auch noch eine Mediendatei dazu tun. Und andere haben dann daraus quasi das Podcasting entwickelt und gesagt, oh, dann nehmen wir jetzt einen Blog, hängen da einfach MP3s dran oder andere Audiodateien und dann haben wir einen Client, einen Player, der das dann einsammelt, wo man quasi Podcasts abonnieren kann und dann hat man Podcasts. Und plötzlich, bumm, gab es Ende 2004 dann die Podcasts. Und das ist 25 Jahre alt geworden und ohne RSS gäbe es uns nicht, weil wir hätten diesen Verteilungsmechanismus nicht, mit dem ihr unsere Sendung regelmäßig euch aufs Gerät.
Ist tatsächlich holt. So. Ob es Podcasts in dieser Form gäbe, wissen wir nicht. Vielleicht gäbe es irgendwas anderes, aber das hat es erstmal gebracht, als das plötzlich
gekommen ist.
Und dann hat Apple es auch noch eingebaut in iTunes und das war natürlich dann auch so ein bisschen der Durchbruch.
Genau. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, Podcast ist erstmal per Definition ein offenes Medium. Die Plattformen wie Spotify und wie sie alle heißen, die quasi versuchen, das Podcasten an sich zu reißen, sind nicht offen. Und deshalb sind wir Fans von RSS, weil das hält die ganze Sache offen und von den Plattformen fern. Und das ist gut so für dieses gesamte Ökosystem rund um das Podcasten. Also ne, Fahne hoch für RSS. Möge es noch viele, viele Jahre weiter existieren und uns den freien Zugang zu zigtausend, hunderttausenden, Millionen Podcasts ermöglichen. Und das ist schön so. Mhm. Ja. So, jetzt aber Fotonews. Was ist Nitro?
Nitro. Nitro ist ein neuer RAW-Editor für den Mac und dann in baldiger Zukunft wahrscheinlich auch für iOS. Geschrieben hat ihn der Entwickler, der auch RAW Power geschrieben hat, ist auch auf dem Mac bekannt. Das ist schon relativ alt. RAW Power wird da nur noch warten, also Pflege zukommen lassen, aber alles, was jetzt an Zeit und Energie reingeht, wird er in Nitro stecken. Das hat er quasi nochmal komplett neu geschrieben mit den Erfahrungen, die er bei RAW Power gesammelt hat. Er beschreibt auch genau, warum er RAW Power jetzt nicht umgebaut hat zu Nitro oder eben die Funktionalität dort reingebaut hat.
Manchmal ist Neuschreiben einfacher als
umbauen. Ja, es ist, also auch bei Apple hat sich die Welt weitergedreht. Ja, ja, es gibt eine neue Entwicklungsumgebung und neue Funktionalitäten und da schreibst du nicht einfach mal eben alles kurz mal da rein. Er hat viele Wünsche gesammelt, hat er geschrieben, die bei RAW Power gekommen sind. Die hat er alle berücksichtigt und mehr. Also gibt dann Funktionalitäten, die sich RAW Power UserInnen schon lange gewünscht haben. Das Ding zeichnet aus, dass du zwar eine Datenbank verwenden kannst für die Verwaltung der Bilder, aber nicht musst. Also du kannst auch direkt über den Finder auf die Bilder zugreifen und eben einfach den Finder durchbrowsen und bearbeiten. Dann werden eben Sidecar-Files geschrieben. Die RAW-Power-Bearbeitungen, also auch Datenbank oder Finder, war, glaube ich, ja beides möglich, können importiert werden. Da ist er natürlich kompatibel zu sich selbst. Das heißt, so natürlich ist es gar nicht, aber es hat er gemacht. Und er hat jetzt
also den Umstieg damit
erleichtert. Den Umstieg, genau. Es gibt verschiedenste Werkzeuge, wie man sich das so vorstellt für die RAW-Bearbeitung, um eben Farben, Kurven, Temperaturen etc. anzupassen. Das geht natürlich. Und es gibt eben auch Maskierungen mit Verläufen. Das war etwas, was RAW Power fehlte. Und es gibt auch KI-Maskierungen, also Motiv selektieren, Hintergrund selektieren. Also da hat er offenbar, ich vermute mal, Dinge aus dem Open-Source-Bereich implementiert. Aber das ist jetzt eine Spekulation meinerseits. Dann schreibt er, dass er auch RAW-Formate unterstützt, die eben das Apple-System von Haus aus erstmal nicht unterstützt. Da schreibt er hier, shoot the way you want, compressed Fujifilm, GoPro and all the newest cameras, stop waiting for Apple. Das ist nämlich so ein Problem immer gewesen, auch mit Apples Aperture, dass wenn da eine neue Kamera kam mit einem neuen RAW-Format, dass man die relativ lange in der Apple-Software nicht benutzen konnte, weil man eben warten musste, bis Apple mit einem Betriebssystem-Update oder eben irgendwann wurde das mal rausgenommen aus dem Betriebssystem als eigenständiges.
War nicht immer so schnell.
Aber es dauerte und dauerte und andere Hersteller konnten dann schon längst die Formate lesen und Apple nicht. Er baut jetzt nicht pur auf die RAW Engine von Apple auf, sondern hat offensichtlich da was Eigenes implementiert, sodass er in der Lage ist, auch neuere Kameras schneller zu unterstützen. Wie er das jetzt genau macht, das weiß ich nicht. Das Ganze ist natürlich keine kostenlose Software, aber ich finde, er hat ein relativ faires Modell. So wie ich das verstehe, gibt es rabattierte Preise für RAW-Power-NutzerInnen. Und ansonsten ist es erstmal ein Abo. Das kann man entweder, wenn man es nur mal ausprobieren will, monatlich für um die 4 Euro abschließen oder gleich für ein ganzes Jahr mit Rabatt dann für 35 Euro, was ich sehr fair finde. Also ich habe ihn jetzt nicht ausprobiert. Ich gehe jetzt mal von aus, dass es ein guter RAW-Entwickler ist. Und wenn der Probleme löst, dann ist es ein super Preis für eine Software für ein Jahr. Wer aber Abos scheut, auch aus Angst, da irgendwie Überblicke oder sowas zu verlieren. Es gibt auch einen Einmalkauf. Der ist zwar mit um die 100 Euro relativ hoch, aber irgendwie musst du deine Arbeit ja bezahlen und dann ist es eben Einmalkauf und das ist dann knapp 3 Jahre Abo wert quasi.
Ach, das also ist doch nicht schlecht.
Warum nicht? Das ist relativ fair und es gibt, also die Trial, die er hat, ist auch, schreibt er aus, ist ein echter Trial. Also du musst nicht irgendwo ein Konto anlegen oder so, sondern du lädst das halt runter aus dem Store, installierst das, hast 7 Tage volle Funktionalität, kannst ausprobieren, ohne Fußangeln, ohne automatische Verlängerung etc. Ja, also soweit ganz nett. Auf der verlinkten Seite gibt es unten FAQ-Bereich, wo ein bisschen geklärt wird, warum er das jetzt so gemacht hat, wie er das gemacht hat. Finde ich soweit sehr sympathisch. Wenn das von euch jemand schon mal ausprobiert hat oder sagt, hey, cool, ist der richtige Nachfolger für Raw Power oder löst sogar irgendeine andere Software ab, die ihr bisher benutzt, lasst es uns gerne mal wissen. Ich habe die Software jetzt nicht selbst ausprobiert. Wie gesagt, ich mache das in der Regel alles mit Lightroom und ich hatte die Woche genug zu tun, deswegen kam ich nicht dazu. Lasst es gerne mal wissen.
Ja. Gut. Fujifilm X100 Version 6. Wir kommen nicht drum rum. Wir kommen nicht drum rum. Fujifilm macht ein Leica.
Was?
Ups, ich habe ein Leica gemacht.
Was ist ein Leica?
Naja, was macht Leica so? Sie machen von ihren rote Kameras Punkte immer wieder irgendwelche streng limitierten Sondermodelle.
Ach ja, okay.
Fuji tut das jetzt auch. Es gibt eine Limited Edition Leica X106. Mhm. Und das? Mhm. Sie unterscheidet sich durch so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Es gibt das original damalige Fujifilm-Logo von 1934, da wo die Firma gegründet wurde, ist da oben eingraviert und deshalb gibt es auch nur 1934 Einheiten davon.
Mhm. Habe ich übrigens erzählt, als ich die Kamera angesprochen habe. Hast du nicht aufgepasst,
ja.
Aber erzähl ruhig nochmal.
Aber das ist jetzt streng limitiert, nämlich in den USA gibt es da nur 300 Stück davon.
Ah,
und sie kriegt auch irgendeine spezielle Trageschlaufe und.
Das heißt, sie verteilen das so ein bisschen weltweit, wie viel sie wohin ausliefern?
Richtig.
Okay. Das wusste ich noch
nicht. Naja, das macht es auf jeden Fall gerade irgendwie seine Runde durch die Blogs, weil, weil gutes Marketing. Es wurden auch die Fragen noch nicht beantwortet, ob es da, also die wollen so eine gestaggerte Verkaufsgeschichte machen, so jede Woche ein paar irgendwie in ihren Shop tun, also nicht gleich alles auf einmal. Und dann wurde schon gefragt, was tut ihr dagegen, dass das jetzt von irgendwelchen, na, so Scalper, so Leute, die es auf dem Schwarzmarkt dann verkaufen, irgendwie, dass die dann da keinen Stich machen, da wurde noch nichts drüber gesagt. Es gab wohl schon einen Versuch, eine Bestellbestätigung für, also eine quasi damit eine Kauferlaubnis für $18.000 zu weiter zu verkaufen. 18.000. Und das limitierte Modell kostet in den USA 1.999,99 €. Also $2.000.
Das ist aber auch verschenkt. Ne? Das müssten eigentlich 1.934 sein. Also wenn schon Jubiläum.
Don't ask me. Ich dachte, es wäre, ich fand es erwähnenswert, weil quasi das, also, ne, die versuchen ja auch so von der Optik her schon, die sieht ja auch schon sehr Leica-artig aus, so ein bisschen. Also,
ja gut, das ist aber die Fuji, ne? Die hat ja auch so einen clean, leicht klar. Technischen Look.
Klar. Ja, auch nichts dagegen. Ne? Also die Fuji ist schon was Eigenständiges, aber wenn du die so neben eine aktuelle Leica hältst, da kannst du schon gewisse Ähnlichkeiten so messsupertechnisch und so. Also von der Bauart ist es einfach ähnlich und sie haben sich halt jetzt auch an das Leica Playbook rangehängt.
Ja, ja. Fuji hat ja auch immer mal so Limited Editions und sowas hatten wir ja auch mit irgendwelchen Dreingaben und sowas. Ja, aber dass das jetzt tatsächlich auch noch auf bestimmte Auslieferungen dann in die jeweiligen Länder limitiert ist, das war mir jetzt auch neu, okay. Mhm. Also haben wir wahrscheinlich keine Chance, eine zu bekommen, selbst wenn
auch ich wollten. Würde da auch jetzt nicht, ehrlich gesagt, irgendwie.
Also dürfte alles schon bestellt sein.
Ja, wahrscheinlich. So, Canon. Reden wir über Canon. Canon hatten wir letzte oder vorletzte Sendung schon mal hier mit dem Space-Thema, weil Canon hat ja einen Mikrosatelliten hochgeschossen oder mit hochschießen lassen, mit Kameras an Bord, und zwar den Mikrosatelliten CESAT 1E oder IE. Ist es IE oder 1E? IE, glaube ich. Der ist auf jeden Fall oben mittlerweile.
Internet Explorer, da ist er.
Genau. Schon gefragt, der ist auf jeden ist. Fall oben und hat jetzt auch schon erste Fotos geschickt. Am 17. Februar ist er hochgeschossen worden und hat an Bord eine Canon PowerShot S110, eine kompakte, warum auch nicht, für die Weitwinkelaufnahmen, und eine hochauflösende EOS R5 als Hauptoptikkamera, die hängt hinter einem Teleskop und macht damit Aufnahmen von der Erde mit einer Auflösung von, ich glaube, 80 Zentimeter auf Erdauflösung auf dem Pixel.
Okay.
Und das ganze Ding ist in 670 Kilometer Höhe. Und die ersten Bilder sind da.
Hübsch.
Das ist die Newsmeldung. Ja. Mehr nicht. Also,
so,
das Ding fotografiert die Erde und wiegt so 70 Kilo, der Satellit, hat irgendwie so 50 auf 50 auf 80 Zentimeter Größe und macht Erdoberflächenfotos und Astrofotos und ist natürlich dann immer noch die Frage, warum machen sie das? Habe ich mich davor auch schon gefragt, aber die der Hintergrund ist höchstwahrscheinlich halt auch, na, sich zu positionieren, Marketing, weil wenn du zeigen kannst, dass deine Kameras da im Weltall super funktionieren, dann hast du auch plötzlich ganz andere Sichtbarkeit und so weiter. Weil es sind handelsübliche Kameras, ne? Das sind jetzt nicht irgendwelche Spezialanfertigungen, sondern sie sagten zumindest, das ist eine normale R5. Ich gehe mal davon aus. Ja,
wahrscheinlich
aus,
nicht.
Haben wir schon drüber geredet, ohne Gehäuse oder so. Aber im Prinzip ist das die laut deren Aussage halt die handelsübliche Hardware, die da oben jetzt rumfliegt. Und Space ist ja schon nochmal so eine eigene Geschichte. Das ist schon der zweite Satellit, der oben ist. Der erste, der hatte noch eine 5D Mark III an Bord und damit also irgendwie so 23 Megapixel, und jetzt mit der R5 halt 45 Megapixel. Also mehr, was da jetzt im All rumfliegt.
Warum nicht? So.
Warum nicht? Canon im Weltall. So, und
die
dann
neue Serie.
Schweine im Weltall. Noch ein Thema, was gerade so ein bisschen durch die Weltgeschichte tickert, ist YouTube und die KI. Du hast ja Sora gesehen. Wer hat's nicht gesehen?
Also, es gab inzwischen tatsächlich Umfragen, wo den Leuten halt Videos vorgespielt wurden, und zwar menschengemachte und eben Sora-gemachte. Und die Ergebnisse, was die Befragten glaubten, was KI ist und was nicht KI ist, das ist so, also das kommt schon nah an 50-50. Also das ist schon
nah
am Raten.
Und das, also wenn du dich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt hast, dann ist wahrscheinlich deine Trefferquote noch deutlich höher, aber
ja, natürlich.
Im Allgemeinen
wenn du weißt, wo
ist
du
es
hinguckst.
Nicht. Und wenn du ja heute von guten Bildgeneratoren Fotos oder generierte Fotos anschaust, dann ist das für die meisten, auch für uns, schwierig zu sagen, ist das ein Foto oder nicht. Und YouTube ist an der Stelle jetzt tatsächlich in die Offensive gegangen, weil sie werden demnächst von Content-Erstellern verlangen, Inhalte, die mit KI erzeugt worden sind und für real gehalten werden könnten, zu kennzeichnen.
Also da, wo es nicht
also
offensichtlich ist, weil es gibt natürlich KI-Content wie irgendwelche Übergänge oder irgendwelche Comic-Animationen,
pipapo. Es wird bei YouTube im Creator Studio, das ist da, wo man seine Sachen einstellt, wird es ein neues Werkzeug geben für diese Offenlegung. Ne? Hast du wahrscheinlich irgendeine Checkbox und so weiter. Ist natürlich auch klar, nicht alles, was KI generiert ist, muss gekennzeichnet werden. Nämlich das, was offensichtlich unrealistisch ist. Also wenn da jetzt plötzlich irgendwelche Fische in deiner Küche rumfliegen hast, die gerade Ping-Pong spielen, dann ist das möglicherweise nicht pflichtig. Aber es ist ein Graubereich, es ist nicht hart definiert. Außerdem behalten sich das Recht vor, Selbstkennzeichnungen vorzunehmen. Mhm. Also KI gegen KI quasi. Ne? Und das Ganze kommt aus der Teilnahme am Steering Committee der Coalition for Content Provenance and Authenticity, die C2PA. Das ist also eine Organisation,
locker von der Zunge.
Das geht total locker von der Zunge. Mhm. Außerdem sagen sie, natürlich erkennen wir an, dass das Ersteller von generativer KI auf viele oder dass KI auf vielfältige Weise an diesem Entstehungsprozess beteiligt sein kann. Also das ist jetzt natürlich nicht nur die Bildgeneration. Das heißt, wenn du jetzt KI für einen Produktivitätsgewinn einsetzt, um dir, was weiß ich, Skripte zu generieren oder Inhaltsideen oder automatische Untertitel oder so, das ist nicht.
Darum geht es nicht.
Natürlich, darum geht es nicht. Es geht tatsächlich darum, um das Bildmaterial und die Kennzeichnung. Wie sie es durchsetzen wollen, weiß ich nicht, weil ich denke, das wird nur eine Frage der Zeit sein, bis die KI-Videos irgendwann an dem Punkt angelangen, wo du die halt auch nicht mehr und wo sie auch eine KI nicht mehr erkennen kann. Also, nun ja. Du hast heute noch so Einschränkungen, also wenn wir so auf Thema Misinformation gehen und Fake News und so weiter, ne, also was weiß ich, irgendwelchen Politikern Sachen in den Mund legen oder so oder sie in kompromittierenden Situationen darstellen, könnte man ja theoretisch sich denken, dass verhindern im Moment noch, also Sora, ich meine, Sora ist eh noch nicht zugänglich für die Masse. Das ist immer noch in einer geschlossenen Beta. Das wird quasi dort durch die sogenannten Guardrails verhindert, weil du kannst einfach keine öffentlichen Persönlichkeiten erstellen mit sowas. Aber wir wissen, dass zumindest im Bildgenerierungsbereich ja mittlerweile auch viele Open-Source-Modelle unterwegs sind und damit geht das dann halt. Ich bin relativ froh, dass sie relativ früh schon mit diesem Thema anfangen und nicht erst warten, bis das Kind ganz im Brunnen liegt. Aber ich weiß nicht, wie effektiv das ist. Das werden wir sehen.
Ja, und die Frage ist, was der Hintergrund ist. Also, dass es vielleicht darum geht, dass du klar machst, dass Personen, denen die Leute zuschauen, eben keine echten Personen sind, sondern künstlich generierte, einfach aus Informationsgründen, klar. Ne? Aber ob es auch darum geht, wenn du jetzt, was weiß ich, irgendwie zwischen zwei Shots irgendwie so einen Establisher hast, also so einen Überblick hast und du hast halt, was weiß ich, einen Fake-generierten Drohnenflug über den Wald, muss ich den kennzeichnen? Ist das relevant? Geht es darum? Also es tut ja auch nicht weh, da einen Flag zu setzen und sagen, hier ist AI-Content drin. Also geht es darum oder ist eher, ich denke mal, die Maßgabe oder das Ziel dessen ist was anderes, nämlich wirklich, was
Frage
du sagst,
ist natürlich auch,
Suggestion und Fake News und sowas.
Also die Frage ist Enforcebarkeit, ne? Das ist für mich die große Frage, kann man das wirklich, kann man die Leute, die sich dagegen verhalten, dingfest machen in irgendeiner Form, kann man die zweifelsfrei feststellen und sagen, du hast das falsch gemacht. Wenn wir heute uns anschauen, wie das mit der Werbekennzeichnung ist. Also dieses YouTube-Video wird eine Werbekennzeichnung haben. Da steht dann am Anfang drüber, enthält Werbung oder contains wie auch immer Content. Das ist aber nur der Fall, weil ich beim Einstellen dieses Videos ein Häkchen gesetzt habe. Mhm. Wo ich quasi persönlich sage, jawohl, wir haben hier Werbung drin. Mhm. Und das wird dann halt von YouTube anders gehandhabt und es wird gekennzeichnet und damit genügt es dann gewissen rechtlichen Vorgaben in verschiedenen Ländern und so weiter. Mhm. Mal schauen, wie das wird. Es ist noch so ein bisschen, aber es ist ein erster Schritt. Und vermutlich muss das halt auch erstmal, vermutlich muss es auch erstmal irgendwo rappeln und knallen, bis dann vielleicht da ein bisschen mehr passiert.
Und die Entwicklung geht gerade so rasend schnell. Ich kann mir vorstellen, da hat man auch bei Google in irgendwelchen Meetingräumen gesessen, mehr als einmal sich die Köpfe heiß geredet und irgendwann hat jemand gesagt, weißt du was, jetzt lass uns erstmal einen Fleck reinbauen, jetzt haben wir erstmal irgendwas. Und dann lass mal gucken, weil ich glaube, wenn die Automatik loslegt und versucht zu erkennen, was echt ist und was nicht, da wird es viele False Positives geben. Das ist dann auch nicht so schön.
Also wie gesagt, das fällt aus deren Mitgliedschaft in diesem C2PA, das klingt wie so ein Star Wars Character. so ein Roboter.
Es ist so ein bisschen so, wie wenn du Musik verwendest und du bist 100%ig sicher, dass diese Musik frei ist. Vielleicht hast du es sogar selbst gemacht. Und dann schlägt irgend so ein Automatismus an und nimmt dir dein Video vom Stream. Also mir schon passiert, also nicht vom Stream, sondern also wird dich, ist unlisted, kannst du nicht mehr gucken. Und dann kriegst du so ein, kriegst eine Verwarnung. Und ja, dann
sind der Pre-Show, ne?
Ich und dann musst du dich dagegen wehren. Und dann muss ich beweisen, dass ich die Rechte an dieser Musik habe. Und statt dass die mir jetzt mal beweisen müssen, dass das wirklich Sony gehört. Hier, Sony, lass mal die Hosen runter. Welches Lied soll denn das sein? Nein. Das hat ja automatisch schon richtig erkannt.
YouTube-Content-Match wird auf jeden Fall vor ganz neue Herausforderungen gestellt.
Oh ja.
Nun ja, lass mal das Thema. Schön. Ich habe noch ein kleines Update. Mhm. Ein kleines Buch-Update. Weil es geht was vorwärts.
Erzähl.
Also das Buchprojekt. Ich gehe mal kurz einmal drüber. Die Deadline ist immer noch Ende Juli. Rausch mit lautem Karacho an. So, das sind doch 132 Tage. Wenn du
am Bahnhof stehst, du siehst die Lichter vom Zug da hinten schon.
Genau. Das sind also 132 Tage, 18 Wochen ungefähr. Und wenn ich gucke, also es kommen Bilder rein, es wird auch geschrieben. Ich habe, wenn ich die reine Wortzahl mir anschaue, habe ich ungefähr ein Drittel jetzt schon geschrieben von den 192 Seiten Manuskript, die noch geschrieben werden müssen insgesamt. Davon zu den Bildern, es sind also 64 Themen, die hier beackert werden. Das sind also 32 Hauptthemen, jeweils einmal in der zahmen, einmal in der wilden Version. Also wer da mitmacht, weiß Bescheid. Davon sind jetzt schon 17 garantiert bebildert und 47 noch nicht bebildert. Das heißt nicht, dass ich da keine Bilder habe. Ich habe Bilder, aber ich habe noch keine fixe Entscheidung getroffen. Oder ich habe noch nicht genug, um mich zu entscheiden und noch nicht ganz die ich möchte. Also es sind auf jeden Fall deutlich 200 oder mehr Bilder sind schon da. Insofern super, keep them coming auf jeden Fall. Also da geht noch was. Also sind die Themen sind entsprechend für die Leute, die submitten wollen, gekennzeichnet, dass sie wissen, welche schon tatsächlich nicht bebildert sind. Es gab noch eine Frage, ob ich Hinweise geben könnte, was denn genau gesucht wird zu den Einzelnen. Ich habe die teilweise nicht so ganz im Detail beschrieben, besonders bei den zahmen Bildern ist die Frage gekommen, ich bin mir nicht sicher, ob ich submitten möchte, weil das könnte ja doch einfach dann auch zu langweilig sein. Weil zahme Bilder sind halt zahm. Meine Antwort darauf ist, die Themen sind zu vielfältig, als dass es einfach definierbar wäre.
Also einfach rein damit. Du wählst dann schon
aus. Geht nicht so einfach. Also ich bin tatsächlich so an dem Punkt, dass ich sage, wenn ich sehe, dann merke ich schon, ob es passt. Also ich gucke mir die Bilder an. Das sind sehr, sehr, sehr Bauchentscheidungen. Also ich habe ein Thema, ich habe 5 Bilder dazu submitted bekommen und dann weiß ich sofort, oh ja, die 2 oder die 3.
Die gehen so Schuhe kaufen.
Ja, klar.
Ich kann das nicht beschreiben, was ich suche. Wenn ich das sehe, weiß ich das.
Ja, außerdem möchte ich es nicht so in so eine Richtung schubsen, weil ich mag, dass das organisch passiert. Da passieren dann unter Umständen schönere Sachen.
Du willst es nicht beeinflussen, aber, das Ergebnis, ne, sondern offen bleiben.
Aber ich kann natürlich auch ein bisschen verstehen, also erstmal Wahnsinn, was ihr da schon alles reingeworfen habt. Ich bin selber so ein bisschen jetzt vor einem Dilemma, weil ich möchte euch natürlich, also ihr werft Bilder in so ein schwarzes Loch rein. Das kann natürlich auch für so ein bisschen Frust sorgen. Was passiert denn jetzt? Ne? Ich habe hier 20 Bilder reingeworfen und
und wieder ist keine Statusverwaltung an den Bildern.
Nee, will ich aber auch nicht, weil ich muss mir momentan selber die Freiheit bewahren, entscheiden zu können. Klar. Und zwar frei zu entscheiden, ohne da jetzt im Hinterkopf irgendwie im Genix was sitzen zu haben, was sagt, oh, jetzt willst du aber keinem irgendwie wehtun oder ungerecht sein oder so. Manchmal ist das schon, du offenbarst dich ja, wenn du so ein Bild da reintust und dann
ja, oder du hast dich jetzt für ein Bild entschieden.
Dann sagt dann dieser Arsch, das will ich nicht. Ja. Ne?
Dann hast du zurückgeschrieben, hier, ich habe mich für das Bild entschieden. Und dann kommen 3 andere Bilder und dann nimmst du es wieder raus. Und dann musst du hinterher schreiben, ich nehme es übrigens doch nicht. Vielleicht ja, nimmst du es aber doch zwei Wochen vor Abschluss. Also,
ich werde jetzt ja aber mal den nächsten Schritt machen, weil ich denke, es muss ich auch langsam mal so ein bisschen, zumindest für die, wo eine Entscheidung tatsächlich gefallen ist, muss ich jetzt mal so ein bisschen Butter bei die Fische. Ich werde mal eine Galerie machen mit den bereits garantiert ausgewählten Bildern.
Okay.
Das, oder beziehungsweise deren Thumbnails, die habe ich jetzt alle so in klein quasi vorliegen. Hm. Die werde ich mal für euch in den Kanal Buch werfen in den nächsten Tagen, damit ihr schon mal wisst, ob eure Bilder drin sind oder ob welche von euren Bildern drin sind. Aber das hat natürlich echt das Potenzial, dass dann welche da sitzen, die sich richtig reingehängt haben und die jetzt ihre Bilder da nicht sehen.
Das Buch ist aber auch noch nicht fertig.
Nein, und das heißt auch nicht, dass eure Bilder jetzt, wenn sie auf dieser Galerie nicht landen, nicht drin sein werden, sondern es heißt nur, ich habe mich noch nicht ganz endgültig entschieden. Es kann durchaus sein, dass ich noch welche hinzunehme. Es heißt auch nicht, dass die Bilder, die ich da drin habe in dieser Galerie, garantiert im Buch landen werden, weil manchmal sind es tatsächlich 4 Bilder für ein Thema, weil ich die alle irgendwie gut finde und dann muss ich nachher die harte Entscheidung treffen, vielleicht doch 2 davon rauszunehmen, nur 2 zu verwenden. Also, aber es ist mal so ein Überblick, in welche Richtung das geht. Ich hoffe, ich möchte nicht stecken. Ich habe echt Angst, dass ich da jemandem wehtue, weißt du? Weil da schon auch viel Herzblut drin ist. Das merke ich ja, an den Bildern, das sehe ich ja. Also, es ist schwierig. Aber diese Galerie wird es geben und dann. Bernd fragt, hier gibt es nach der Angabe des Buchs mal eine Übersicht der eingereichten Bilder, zumindest für die Einreicher. Nee, also das wird für alle sein, ne? Diese Galerie, alle eingereichten Bilder, nee, werde ich nicht machen, aber die Ausgewählten werden jetzt mal reinkommen. Mhm. Und dann, wie gesagt, das bereite ich jetzt mal auf und dann share ich das mal in den nächsten Tagen und ja, genau. Er schreibt, es geht nicht darum, die Auswahl zu kritisieren, sondern aus reiner Neugierde. Ja, ich verstehe die Neugierde, aber
ja.
Ich will da auch, weißt du, in dem Moment, wo du auch Bilder online stellst, weil da stehen dann auch die Namen nebendran, das geht bei dieser Galerie nicht anders, hast du dann potenziell halt einzelne, bei denen alle Bilder nicht reingekommen sind und die werden dann auch irgendwie gefühlt halt so ein bisschen bloßgestellt dadurch und das will ich auch niemandem antun, weil ich weiß, wie das ist, wenn ich irgendwo mitmache bei einer Geschichte und da tatsächlich mein Herzblut rein versenke, dann
ja. Ich denke, das wäre eher
dann,
was für
dann entblöße ich mich ja ein Stück weit.
Weißt du? Wäre was für ein Community-Projekt im Anschluss oder sowas, wenn dann Leute, die Bock haben, mitzumachen und mal alle Fotos zu zeigen, die sie jetzt dafür gemacht haben oder sowas.
Hier ist der beste Tipp. Uwe sagt, man kann ja auch das Buch kaufen und die eigenen Bilder reinkleben.
Ja.
Das ist doch mal.
Ja. Sag dem Verlag schon mal.
Hey. Okay. Bernd, ich mache jetzt mal hier so Spucke dran an diese Idee. Ne? Mhm. Die will ich haben.
Ich habe auch gerade eine Idee.
Panini-Buch. Ja,
wahrscheinlich dieselbe.
Also, so. Nee, einfach mal so als Grundidee für irgendwie so ein Panini-Fotobuch für.
Ja, ein Panini-Fotobuch. Aber stell dir dieses Buch vor und du hast auf jeder Seite, wo du Bilder hast, noch einen Platz fürs eigene Bild. So ergänze dein eigenes Bild und dann kann jeder das Foto zu seinem eigenen machen. Das wäre so eine gute Idee. Aber das geht bestimmt nicht. Da müsste man den Verlag mal fragen. Die wollen sowas.
Da muss man mal mit Panini reden, ob man das da draufschreiben darf.
Oh, also wenn, also. Okay, das ist natürlich dann.
Ich glaube, für sowas hat der D-Punkt. Also, ne, da könntest du schon auch so Kaufpäckchen mit Bildern, so mit Aufkleberbildern.
Ja, bei uns zu kaufen, 50 Cent.
Aber ich glaube, da hat der D-Punkt Verlag nicht die Infrastruktur, die Vertriebsinfrastruktur dafür.
Die Päckchen verkaufen wir.
Machen wir hier im eigenen Shop auf?
Natürlich.
Hm?
Tütchen verkaufen.
Genau, und dann, genau, Christian, super, und dann mit so einem kleinen Instax-Printer im Bundle verkaufen. Ja.
Also, mach mal erstmal dein Buch fertig, wir haben genug Ideen, wie es dann weitergeht, glaube ich.
Ja, im Moment macht dieses Buchprojekt tatsächlich hier auch in der Villa, in der Viewfinder-Villa, es köchelt ein wenig die Ideen hoch. Also Moni und ich haben gerade auch schon so eine ganz andere, beziehungsweise Moni hatte eine ganz andere Idee nochmal für ein Buchprojekt, wo wir auch beide so da saßen und sagen so,
gleich aufschreiben.
Das ist ja auch mal stark. Mhm. Nur das kann man, das muss man, kann ich ja nicht sagen, sonst ist die Idee weg.
Nee, aufschreiben, genau.
Aber Panini-Buch zum Einkleben.
Das ist so dieses, das ist dieses Brainstorm. Wenn du mal in, wenn du in so einem kreativen Tunnel bist, dann fliegen links und rechts die Funken raus und
ich glaube nicht,
entzündet es was.
Ja, ja, also ich weiß nicht, ob das mit dem Panini so einfach ist, weil da müssten die Leute ja auch irgendwie alles in so einer richtigen Größe ausdrucken und so. Wir können auch passende, genau, passende Drucker dazu verkaufen und so.
Schauen.
Und so.
Ich hatte ja gerade einen Lightroom-Druckkurs. Also die wissen jetzt alle, wie das geht mit der richtigen Größe.
Also bei mir macht's gerade Klicker, Klicker. Ne? Das ist,
ich weiß.
Ihr seid gerade Zeuge, Live-Zeuge, Zeugen einer, mal schauen. Also Folge, Happy Shooting Folge 844 vom 19. März 2024. Ja, machen wir es
so,
mal
so um Minute 45.
Eck in den Kalender hier. Mhm. So ein Eselsohr in den Kalender.
Herrlich. Schön.
Ja. Lass uns mal weitermachen hier. Also das Buch, ne? Ihr werdet die Galerie demnächst sehen im Buchkanal und dann, ja. Gut, lasst uns.
Soll ich mal über Cloud-Speicher sprechen?
Ja, du hast heute auf Mastodon, hast du heute, apropos Mastodon, ich wollte nochmal an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, wir haben Mastodon, wir sind auf diesem Fediverse und wer uns an der Stelle gerne mal folgen möchte, auch Happy Shooting hat einen, einfach mal nach Chris Marquardt oder N-Sonic oder Happy Shooting suchen. Auf dem Bildschirm seht ihr die entsprechenden Handles und dort kündigen wir Sendungen an und dort ist überhaupt gerade so am besten mit uns interagieren. Also wer das hier so live interagieren möchte, das ist so die Social Media Ecke, auf der wir, glaube ich, gerade so am fleißigsten unterwegs sind. Also Mastodon. Und du hast auf Mastodon geschrieben, dass du jetzt für deine Online-Backups, Bilder-Backups, was auch immer, weggehst von diesem Wasabi und hin zu einer Hetzner Storage Box. Erzähl mal.
Richtig. Also erstmal zum Hintergrund, was will ich damit machen mit dem Backup oder was mache ich da schon, wer das nicht gelesen hat bei mir im Blog. Es geht darum, dass ich meine RAW-Aufnahmen sichern möchte und meine Lightroom-Datenbanken sichern möchte und zwar versioniert, das ist ganz wichtig, ein versioniertes Backup. Und da die RAWs und die Lightroom-Datenbanken bei mir auf der Synology liegen, also die Datenbank wird dahin synchronisiert, die liegt da, auch in Version schon vor, soll das von der Synology direkt in die Cloud gesichert werden. Und derzeit sind das so um die 1,8 Terabyte und das Ganze soll natürlich preislich nicht explodieren. Also es soll irgendwie im bezahlbaren Rahmen bleiben. Es ist ein reines Backup. Und bisher habe ich das gemacht mit Wasabi. Das ist ein Anbieter, den wir mal gefunden haben, irgendwie durch einen Zufall, der seinerzeit sehr, sehr günstig Cloud-Speicher angeboten hat und der Zugriff war S3-kompatibel. Also alles, was mit Amazon S3 sprechen konnte, konnte eben auch auf Wasabi zugreifen, völlig transparent. Damit ging zum Beispiel von Synology das Hyper-Backup völlig problemlos dahin. Und wenn man eben ohne Synology mal auf sein Backup zugreifen wollte, da gibt's dann eben von Synology diesen Hyper Backup Explorer, ein Stück Software, gibt's für Mac und für Windows. Und dann konnte man mit einem Tool wie zum Beispiel Expand Drive, und da gibt's auch noch ein paar andere, konnte man eben diesen S3 Storage dann mounten im Finder oder eben im Explorer mit dem entsprechenden Tool und dann halt mit dem Explorer drauf zugreifen. Und Wasabi war tatsächlich sehr, 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 sehr günstig, sehr lange Zeit. Die haben auch keine Gefangenen genommen beim Speichern verbrauchen. Also die Testrechner, die, also wenn du da mit einem Terabyte rechnen wolltest, das ging schon fast gar nicht vom Schieberegler. Also die waren eher
die so. Die sind so aus dem Industriebereich irgendwie gekommen. Also die
kleinste Einheit 100 Terabyte oder so.
So 5 Terabyte, das ist noch nichts.
Ja, ja, lächerlich. Eigentlich nur lästig für die. Und meine 1,8 Terabyte lagen da so um 7 bis 8 € im Monat. Also als ich angefangen hatte, hatte ich Rechnungen, die waren unter 4 €. Und dann dadurch, dass es eben immer mehr Daten geworden sind, lag ich zuletzt so bei 7 bis 8 €. Also kriegst du immer eine Rechnung in Dollar, weil das ein Anbieter aus den USA ist. Ja, aber umgerechnet 7 bis 8 €. Aber seit 11 2023 sind die Preise angezogen und zwar fast verdoppelt. Das heißt, ich zahle im Augenblick so 12 bis 13 Euro im Monat, je nachdem, wie viel Daten dazukommen. Das ist immer noch nicht viel Geld für ein Backup, aber es ist natürlich deutlich mehr, als es vorher war. Also dieser super günstig Preis ist weg. Und dann kam jetzt der, also mindestens mal Leser, wahrscheinlich auch Hörer, Glenn auf meinen Blog. Denn in meinem Blog hatte ich das ausführlich beschrieben, was ich benutze und wie. Und er hat mir einen Kommentar geschrieben und dafür liebe ich so einen Blog mit Kommentarfunktion und hat gesagt, hey, schau dir doch mal bei Hetzner die Storagebox an. Da wäre er jetzt hingewechselt, weil da gibt es eben verschiedene Volumenpakete, zum Beispiel eine 5 Terabyte Storagebox, also 5 Terabyte Platz in der Cloud für ca. 13 Euro im Monat. Und damit bin ich ungefähr in dem Preisrahmen, den ich jetzt bezahle, für die 1,8 Terabyte. Und das wird ja teurer, wenn ich da jetzt mehr drauf lege. Und da kommt ja mehr drauf, weil ich ja mehr Fotos mache.
Klar.
Also das wird ja umfangreicher. Auch die Datenbanken wachsen jetzt mit diesen KI-Filtermasken und sowas. Das willst du ja auch alles speichern. Das nimmt ja auch alles Platz weg. Ja, dachte ich mir, Mensch, 5 Terabyte für den gleichen Preis, das klingt doch ganz interessant. Und also viel mehr Platz. Und zudem würde ich eine Rechnung bekommen aus Deutschland mit ausgewiesener Mehrwertsteuer und hätte nicht mehr das Problem mit dem Verbuchen dieser Rechnung, mit Dollarrechnungen, Umrechnungen, was mache ich mit der fucking Mehrwertsteuer und so weiter und so fort. Also habe ich mir am Wochenende mal so eine Storagebox geklickt. Das läuft nämlich alles automatisch. Und der Bestellprozess, wenn ihr das mal durchgehen wollt, der ist okay. Also man sagt auf der Seite, wo man die Storageboxen dann auswählt, was du haben willst, was du bestellen willst. Wenn du noch keinen Account hast, hatte ich natürlich nicht, kannst du im Bestellprozess einen Account anlegen, kannst den auch gleich mit Zwei-Faktor-Autorisierung absichern, zum Beispiel mit dem Google Authenticator. Aber danach, wenn das Konto dann angelegt ist, das läuft auch alles mit E-Mail-Feedback dann zur Bestätigung, dann ist quasi der Bestellprozess unterbrochen, weil jetzt hast du erstmal einen Account und kommst ins Admin-Interface und wirst jetzt nicht weiter durch den Bestellprozess geleitet. Das ist einigermaßen nachvollziehbar, verwirrt erstmal, weil dann hast du schon Admin-Zugang, du siehst aber noch keine Storagebox und es steht halt, wird automatisch in den nächsten Minuten, aber da ist ja noch nichts. Da musste ich erstmal drauf kommen. Das ist aber im Admin-Interface dann relativ schnell klar. Da steht nämlich dann der Warenkorb mit der offenen Bestellung und dann gibt es einen Button, jetzt zahlungspflichtig bestellen. Das ist der, auf den man ja mal wartet bei uns in Deutschland. Und da klickt man dann noch einmal und dann kann man das Ganze auch abschließen. Die ganze Bankverbindung hat man alles schon in der Anmeldung hinterlegt. Das ist alles schon da. Geht dann sehr, sehr easy. Und dann gibt es auch wieder Bestätigungsmails, dass das alles gerade eingerichtet wird. Und nach ein paar Minuten sieht man im Admin-Interface dann die Storagebox. Also einfach mal Refresh drücken.
Da ist Hetzner ziemlich gut und ich bin da schon ziemlich lange Kunde. Also die haben das mittlerweile mit ihren Cloud-Systemen wirklich simpel eingerichtet. Also ganz so sehr schnell was Neues hochziehen, kannst es auch sehr schnell wieder loswerden und, und verwalten und starten und stoppen. So virtuelle Server und so, das ist ziemlich einfach, wenn man so ein bisschen drin steckt in dem Thema.
Ja, also ist ganz, ganz, also das war erstmal sehr easy, an die Box ranzukommen. Aber man hat jetzt kein Webinterface für die Box, also jetzt um Daten hochzuladen, runterzuladen, das habe ich da jetzt nicht gefunden, sondern das ist halt, es ist ein Cloud-Speicher und den musst du jetzt von extern bedienen. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und der Glenn hatte mir auch einen Link geschickt zu einer Anleitung, wie man das für das Hyper-Backup einrichtet. Und das verlinken wir auch mal, das habe ich hier mit in die Shownotes gepackt. Da geht es im Grunde genommen darum, dass der externe Zugriff sichergestellt sein muss und SSH-Zugang muss aktiviert sein.
Jürgen fragt noch, hallo Nerds, wer oder was ist Hetzner? Hetzner ist ein Hoster.
Ein Hoster,
die heißen. Riesengroße Rechenzentren, in denen man sich Server, echte Hardware-Server oder virtuelle Server mieten kann. Für seine Webseiten, für sein WordPress, für seine Speicherung und so weiter. Das ist deren Business. Das ist
ein großes Rechenzentrum quasi.
Genau.
Und In der Anleitung stand dann eben noch der Tipp, man könnte eben auch einen Sub-Account anlegen. Das ist der inklusive. Man kann also verschiedene Sub-Accounts machen. Hat den Vorteil, dass ein Sub-Account nur Zugriff auf ein bestimmtes Unterverzeichnis hat und damit eben auch sichergestellt ist, dass irgendeine Software nicht plötzlich freidreht, wenn man diesen Speicher auch noch für andere Dinge benutzen möchte. Der Haken dabei ist, dass man keinen Sub-Account anlegen kann, wenn es noch keine Verzeichnisse gibt auf dem Storage. Und man kann halt im Webinterface kein Verzeichnis anlegen. Da war die Anleitung ein bisschen irreführend, weil wer auch immer die geschrieben hatte, hatte schon Verzeichnisse. Das ist dann halt ein guter Test gewesen, um mal zu gucken, wie komme ich denn ohne Synology dann da dran? Also wenn ich so am Mac sitze und ich muss da mal ran an den Storage, was mache ich denn? Über SMB könnte man zugreifen, das kann man aktivieren. Das hat bei mir am Mac nicht funktioniert. Da hatte ich aber auch in irgendeiner Hilfe gefunden, dass das wohl mit Fritzboxen problematisch sein kann. Da muss man dann irgendwelche Filter deaktivieren oder sowas. Keine Ahnung, habe ich nicht weiter ausprobiert. Ich habe dann WebDAV aktiviert und habe mich dann über HTTPS angemeldet. Das ist auch beschrieben auf der Seite. Passwort für den Sub-Account eingetragen und dann war ich drin. Also hatte quasi das Cloud-Laufwerk ohne externe Tools einfach im Mac im Finder gebootet. Das war besser als bei Wasabi. Das also mit Bordmitteln zu machen, das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich im Finder ein Unterverzeichnis angelegt namens Backup, wie einfallsreich. Und dann konnte ich auch sofort in der Storagebox einen Sub-Account anlegen für diesen Ordner Backup. Hm? Du grinst?
Ich grinse wegen was anderem, sorry. Ach, okay. Das ist gerade abgelegt. Grinst nicht wegen dir, du machst ganz tolle Dinge hier.
Dann habe ich Hyper-Backup eingerichtet, eigentlich genau wie es in der Anleitung beschrieben ist. Habe also den Account für den Sub-Account angegeben, also den Zugang für den Sub-Account angegeben, Username vom Sub-Account und eben das Passwort. Und sofort ging in der Web-Oberfläche von der Synology der Zugang. Das ging also wirklich ohne Verzögerung fast. Ausgewählt mein RAW-Verzeichnis und das Verzeichnis mit den Lightroom-Datenbanken und los. So, dann hat er angefangen. Das Ganze ist dann rsync-kompatibel, also ist dann ja kein S3-Zugriff, sondern halt rsync-kompatibel. Und so läuft seit Sonntag 13 Uhr ein Backup und quasi nonstop ist meine Leitung mit den 40 Mbit die Sekunde, die ich zur Verfügung habe, auch ausgelastet. Also
hast du auch nicht gelimitet oder so?
Nein,
lässt du einfach volle durchrauschen.
Lass laufen, genau.
Läuft das jetzt auch während der Sendung?
Nee, ja.
Oder? Oh, erstaunlich, dass das Video so sauber ist.
Ja, ich dachte auch, ich probier's mal. Ich habe das Notebook schon hier stehen. Wenn ich pausieren muss, habe ich es offen.
Du bist so recht okay. Dann scheint das Management da irgendwie doch halbwegs gut zu funktionieren.
Also
erstaunlich.
Ja,
wirklich erstaunlich. Eigentlich ist das bei so Internetverbindungen, wenn der Upstream gesättigt ist, dann ist der Downstream auch kaputt.
Ne? Ja. Ich habe auch gedacht, das ist ganz erstaunlich, aber ich habe auch jetzt die Woche ja gearbeitet über Remote-Zugang mit VPN-Zugang in die Firma. Das ist ein bisschen langsamer, so ein bisschen so, die Ping-Zeiten sind ein bisschen runter, aber läuft alles völlig problemlos. Ganz nett. Und ja, also es war heute Nachmittag, also Dienstag, circa 13 Uhr waren so etwa 700 Gigabyte oder sowas hochgeladen. Inzwischen sind es über 800. Ja, läuft ganz gut, muss ich sagen. Also wir können gerne mal verlinken, einmal die Anleitung, wie man das konfiguriert für das Synology Hyper Backup. Und ich habe auch noch einen Link zu meinem Blogbeitrag, wo ihr seht, wie ich das mit Wasabi gelöst habe und warum. Und da hat der Glenn eben dankenswerterweise den Kommentar dahin geschrieben, hat mich in die Richtung geschubst.
Sag nochmal kurz, welche Software du zum Backup nimmst.
Hyper Backup.
Also das, du wird direkt vom Hyper Backup rüber geschoben. Genau. Das heißt, du machst deine Datensicherung auf deine Synology, weil ich mache es hier direkt vom Rechner und ich nehme ja ARQ dafür. Das müsste dann aber auch funktionieren, weil das kann ja auch
S3-kompatible
Speicher.
Ja, S3-kompatibel geht bei Hetzner nicht. Also du müsstest dann rsync machen.
Ach so, ja, das kriegt das.
Macht aber ARQ, glaube ich, auch.
Irgendwie hin.
AHC-Backup, ja.
Na gut. Ja, da, sehr schön. Also Geld sparen. Geld sparen, dafür muss man etwas arbeiten, bis es dann mal läuft, aber das sollte, für die Nerds zumindest kein Thema sein.
War jetzt nicht aufwendiger als bei Wasabi, muss ich sagen. Also das, ich werde jetzt mal gucken, ob es durchläuft. Das erste Backup ist natürlich immer das anstrengendste und dann werde ich mal beobachten ein paar Tage, wie das ist mit den kumulativen Backups, wie das von der Performance ist, ob das funktioniert. Ich werde natürlich auch mein Restore ausprobieren, wie das von der Performance ist. Und wenn mir das soweit gefällt, werde ich Wasabi dann kündigen und mich freuen, dass ich dann eine deutsche Rechnung mit Mehrwertsteuer habe.
Oh, das wird wahrscheinlich, obwohl, ja, mittlerweile habe ich ja auch einen ziemlich ordentlichen Upstream, aber ich habe halt da aktuell irgendwie 4 Terabyte liegen oder so.
Da bist du auch noch bei 13 Euro.
Ja. Naja, werden wir sehen.
Da bist irgendwie. Du bei Wasabi, bist du dann schon drüber.
Ja, und das Thema deutsche Rechnung ist natürlich schon auch irgendwie angenehm. Na gut. Kommen wir zu dem hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden auch heute wieder unterstützt von Halbe Rahmen. Das sind die mit den maßgefertigten, wahnsinnig tollen Rahmen mit Magnetprinzip.
Ihr kriegt auf die Frontlader.
Genau, mit Frontlader. Frontlader, das klingt auch etwas gefährlich. Bild wechseln innerhalb von 20 Sekunden. Ihr bekommt 10% auf jede Bestellung ab 50 Euro mit dem Gutschein Happy Halbe. Happy Halbe. Und wir haben heute wieder ein neues Thema. Wir haben ja schon geredet über das Magnetrahmenprinzip und diese Maßproduktion und diese verschiedenen Rahmenprofile und Materialien und Farben und Passepartouts nach Maß und Rahmentiefen für Bilder oder für, naja, tiefere Sachen, Trikots oder solche Geschichten. Das hatten wir noch. Gläserauswahl hatten wir hier mal ziemlich gründlich besprochen. Das Thema Aufhängen der Bilder, so Thema Höhe und Ausrichtung und Gruppieren und Gestalten einer Wand und so weiter, hatten wir vorletzte Woche. Und jetzt müssen wir über das Thema, das bereits angekündigte Thema Licht reden, weil Licht ist ja für das Aufhängen von, hoch, jetzt funkt mir meine Uhr dazwischen. Nein, der Timer, den hatte ich vorhin schon ausgemacht. Das Licht ist ein ganz wichtiges Thema beim Betrachten von Bildern, weil wir haben ja die Physik des Lichts, ne? Das Licht hat ja ein Spektrum und das beeinflusst nun mal maßgeblich die Wahrnehmung von Farben und von Details, die wir da an der Wand hängen haben. Und das sehe ich ganz oft doch sehr stiefmütterlich behandelt. Also ein Bild an die Wand hängen, ne, dann hängt das da und fertig. Aber der Gedanke daran, ja, wo kommt eigentlich das Licht her und was macht das eigentlich mit dem Bild? Der ist halt unglaublich wichtig und deshalb möchte ich da einfach mal so ein paar Stichworte in den Raum werfen. Also das eine ist tatsächlich die Physik des Lichts. Also welches Spektrum hat das Licht? Das ist ein ganz zentrales Thema. Haben wir das mit Tageslicht zu tun? Ist meistens ein bisschen schwierig, weil Tageslicht ist zwar das beste Licht, das hat einfach das kompletteste Spektrum und damit sehen die Sachen am natürlichsten aus. Aber versuch mal, das Tageslicht so gezielt an die Wand zu leiten. In der Regel ist ja die Wand wo auch das Fenster drin ist und das Licht kommt dann aus der falschen Richtung oder um eine Ecke rum oder so und ist zu weit weg und so weiter. Also es ist schwierig mit Tageslicht. Und deshalb hat sich da bei Bildern halt das Kunstlicht etabliert. Und klassischerweise haben sie es da mit Glühlampen zu tun gehabt oder mit Halogenlampen. Mittlerweile sind das LEDs in der Regel. Und LEDs kommen halt auch in sehr unterschiedlichen Qualitäten. Ne? Da reden wir also nicht nur von der Farbtemperatur, ist das ein warmes oder ein kaltes Licht, sondern da reden wir halt auch von Vollständigkeit des Spektrums. Da hat sich der CRI als Wert etabliert und da reden wir von guter Farbwiedergabe in den hohen 90er-Bereichen. Ne? Der CRI geht bis 100. 100 ist quasi Tageslichtqualität.
Wobei auch der natürlich wieder nur in einem bestimmten Farbtemperaturbereich gilt. Wenn man natürlich zu Hause dann dimmt oder sowas oder dann einen warmen Farbton einstellt, dann sind natürlich Blautöne weg. Also ich wollte es nur mal erwähnen, da darf man sich nicht wundern, aber dann ist es ja auch gewollt.
Also schauen wir uns mal ganz kurz an, ne? So ein Spektrum, wenn das nicht vollständig ist. Also stell dir vor, du hast da ein Bild und das Bild zeigt dir eine schöne Wiese im Sommer. Ne? Da sind deine Haustiere drauf oder so. Und jetzt hast du eine Lichtquelle, die einen geringen Grünanteil hat. Du kannst das Grün von der Wiese nur dann gut wahrnehmen, wenn da auch grünes Licht drauf fällt. Ja. Oder ein grüner Lichtanteil drauf fällt. Also insofern so ein vollständiges Spektrum ist natürlich wichtig. Was auch wichtig ist,
es darf schon gutes Licht sein. Also da darf schon
ordentliches Licht sein. Was auch wichtig ist, ist natürlich das Papier selber, ne, auf das man druckt, weil das besteht ja im Prinzip aus zwei Teilen, aus dem Papier und aus der Farbe. Und diese Farbe ist quasi alles, was nicht weiß ist im Bild. In der Regel ist das Weiß nicht gedruckt, sondern das Weiß ist das Papier, das durchscheint. Das heißt, je nachdem, was das Papier reflektiert, ne, das könnte jetzt irgendein Hochglanzbilligpapier sein oder irgendwas Mattes, so ein Fotorack oder was weiß ich, oder ein Baritpapier, haben die ja unterschiedliche Reflexionsspektren und auch unterschiedliche Farbtemperaturen. Ne? Ein warmes Papier wirft dann auch warmes Licht zurück. Das heißt, die hellen Töne im Bild, die eigentlich weiß sein sollen, sind dann halt eher so ein bisschen gelblicher, weil sie warm sind.
Lohnt sich tatsächlich mal auszuprobieren, auf verschiedene Papiere zu drucken und dann mal zu schauen, wie das
Motiv. Und wenn man jetzt kombiniert mit Lichtquellen und Papierarten, also da kann man sich echt verkünsteln, wenn man möchte.
Klar. Muss man nicht. Also man kann da schon tief reinsteigen.
Was bei Papier natürlich auch interessant ist, ist das Thema Strukturen, weil ein Papier hat halt nun mal auch eine Oberfläche. Das merkt man, wenn man sich mit dem Thema Druck mal beschäftigt hat. Oder geht mal in einen Bastelladen und nimmt mal so ein paar Papiere aus dem Regal und fahrt damit mal mit der Hand drüber. Es gibt halt Aquarellpapiere, die haben halt eine raue Oberfläche. Oder im Extrem so eine Leinwand, ne, lässt sich auch bedrucken. Dann hast du plötzlich eine richtig strukturierte Oberfläche. Mhm. Und jetzt wird es interessant, wenn wir uns zum Beispiel die Größe der Lichtquelle anschauen. Ne? Was ist das denn? Ist das so ein kleiner Spot? Also haben wir ein hartes Licht? Das wird natürlich auch die Strukturen des Papiers ganz anders rausarbeiten als irgendwas größerflächiges, was dann möglicherweise eben diffuser diese Strukturen ein bisschen weniger betont. Das ist bei Papier noch gar nicht mal so heftig, aber jetzt schauen wir uns mal an, wir haben da irgendwas Dreidimensionales, also ein Trikot zum Beispiel. Das ändert sich natürlich, die Anmutung ändert sich natürlich sofort, wenn die Lichtquelle klein oder groß ist.
Generell, wenn du so einen Distanzrahmen hast und du hast halt eine gewisse Tiefe, dann hast du halt nun mal einen Schatten, der eben auch mit als Passepartout quasi dient, je nachdem, wie der Lichteinfall ist. Und dann ist schon auch interessant, wie groß ist die Lichtquelle und woher kommt es? Also ist es direkt bündig vor dem Bilderrahmen oder kommt es schräg von der Seite? Das macht schon einen anderen Eindruck.
Überhaupt die Lichtrichtung, das wirkt sich natürlich auf die Reflexionen aus. Ne? Die Physik, die gilt auch bei Bildern an der Wand und dann haben wir halt möglicherweise Reflexionen, die wir sehen oder die wir eben nicht sehen, je nachdem, wo diese Lichtquellen sind oder wo andere Lichtquellen im Raum sind. Ja, also idealerweise, wahrscheinlich kommt das so, wenn du vor dem Bild stehst, ist die Lichtquelle wahrscheinlich über dir und so von schräg oben auf das Bild, aber da sind ja möglicherweise noch Fenster, die sich dann noch reflektieren, die du dann möglicherweise entschärfen darfst durch irgendwelche entspiegelten Gläser, Museumsgläser. Mhm. Vielleicht hast du da auch tatsächlich ein UV-Thema. Dann haben wir wieder das Thema Gläser und so weiter. Nun ja, also Licht ist nicht immer so völlig unbelastet. Da kann man sich schon ganz ordentlich reinhängen. Im Idealfall würde ich sagen, ist schon eine Spotquelle, die von schräg oben an die Wand strahlt, ist schon okay.
Genau, weil reflektiert es die Lichtquelle nicht direkt zurück, sondern also du siehst die Reflexion nicht in der Glasscheibe. Aber wo du gerade Papierstruktur gesagt hast, da möchte ich auch nochmal erwähnen und bei halbe Rahmen, dass man eben die Glasscheibe in dem Rahmen auch ganz unten drunter legen kann. Also quasi erst die Glasscheibe, dann das Bild, dann das Passepartout und dann den Rahmen bündig abschließen. Wenn ihr nämlich vorne keine Glasscheibe haben wollt, dann reicht auch das günstigste Weißglas, was ihr dann dazu bestellen könnt, einfach nur als Abstandshalter, falls ihr eben doch mal eine Scheibe einsetzen wollt. Aber dann habt ihr eben die Haptik und auch das Reflexionsverhalten vom Papier. Und je nach Papier kann das tatsächlich richtig Spaß machen. Also gerade wenn man so Kunstpapiere und sowas hat, da gibt's ziemlich geile Strukturen. Das sei nur mal als Tipp nochmal erwähnt. Man muss nicht eine Glasscheibe davor machen.
Na gut. Ansonsten generell zu halbe Rahmen. Die werden individuell millimetergenau im Westerwald hergestellt. Super Präzision, klasse Qualität. Wir haben sie beide getestet. Viele, die hier zuhören, haben sie getestet. Wir haben ja schon reichlich Feedback bekommen. Und diese Magnetrahmentechnologie ist einzigartig, staubdicht, schnelle, bequeme Bildwechsel in Sekunden. Und ihr kriegt 10% Rabatt mit dem Code HAPPYHALBE ab 50 Euro Bestellwert. Geht einfach mal auf geht mal auf halbe-rahmen.de/happyshooting. halbe-rahmen.de/happyshooting. Der Link ist in den Shownotes. Und wir sagen ganz herzlichen Dank an halber Rahmen für die Unterstützung.
Sehr gerne.
Gerne wieder.
Und weil der Kai es gerade schreibt, man kann auf der Fotopia immer wieder gut am Stand von Kanon, Hahnemühle und Ilford die Papiere betrachten, sich mal angucken. Ja. Messen generell sehr gut. Jetzt habe ich gerade den Namen, ist mir entfallen, hier oben im Norden. Wie heißt dieses große Fotofestival? Zingst. Zingst Fotofestival. Auch da gibt es Ausstellungen. Ich mache das meistens so, ich bestelle mir von den Herstellern
Papiere. Lass dir Muster kommen.
Da gibt es in der Regel Muster. Das ist dann was weiß ich für Feinartpapiere. Dann hast du was weiß ich 5, 6 verschiedene Feinartpapiere und dann kriegst du jeweils 1, 2 oder 3 Blätter, je nachdem, was die Hersteller so anbieten. Und dann kann ich das jetzt zu Hause. Könnt ihr euch
auch Muster kommen lassen, ja. Zu Gläsern, zu Rahmen, zu Profilen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich drucke dann hier einfach mit so einem Musterblatt mal bei mir was aus. Ich habe in der Regel ein Papier dafür gebraucht, um das Profil zu erzeugen, eins um zu drucken und ich habe so ein 21x21 halbe Musterrahmen und dann kann man mal gucken, wie das wirkt. Bestellt euch Muster.
Das muss ich an Halbe weitergeben. Das ist ja das schönste Lob überhaupt. Bernd schreibt, Happy Shooting ist eigentlich der einzige Podcast, bei dem ich die meiste Werbung nicht überspringe. Die ist genauso informativ wie der Rest der Sendung.
Das geben wir selbstverständlich sehr gerne weiter.
Das freut uns doch sehr. Gut, damit danke Halbe schreiben. Ihr dürft das auch denen sagen, ne? Sagt aber, hey, Happy Shooting, müsst ihr weiter sponsoren.
Ja, da würdet ihr uns sehr mithelfen. Ja.
Gut, sehr wir schön. Sagen danke und machen in der Sendung weiter.
Find so, ich wirklich,
wir
wirklich
haben nämlich, gut. Warte mal, ich muss das hier wegtun. So.
Ich hätte da noch einen Teil.
Wie jetzt? Was jetzt?
Ja, komm, ich habe gesagt, Lightroom Classic drucken, darum geht's natürlich. Ich habe gesagt, brauchst mich aber nicht groß machen diesmal. Ich habe gesagt, schickt mir Fragen, wenn ihr Fragen habt und ich versuche das in die Themen einzubauen. Das habe ich teils gemacht, manches passt aber nicht so richtig in die entsprechenden Vorführungen, in die Demos. Deswegen gehe ich hier nochmal auf eure Fragen ein. Der Burkhard hat zum Beispiel gefragt, falls es nicht so abwegig ist, ich habe auf dem Mac vermutlich ein Treiberproblem, Druck aus Lightroom ist für die Tonne, Streifen, falsche Farben, nutze ich die Druckersoftware von Epson, hat ja eigene Druckersoftware, dann passt alles. Also wenn man aus Epson-Programm herausdruckt, dann geht es, Drucks aus Mac geht's nicht, also aus Lightroom heraus. Wir hatten dann E-Mail-Austausch, und es hat sich rausgestellt, auch aus der Vorschau drucken macht auch Streifen. Also es liegt nicht an Lightroom, sondern ganz klar daran, wenn der Mac den Mac-Treiber für den Epson-Drucker benutzt, dann hat er streifiges Bild. Sieht wirklich ganz wild aus. Er hat mir da Fotos geschickt. Ich habe im Internet auch noch jemanden gefunden, der das gleiche Problem hat. Also ich würde das eindeutig auf den Treiber zurückführen. Und wenn Epson selber mit dem Drucker kommuniziert, gehe ich davon aus, dass die nicht den Mac-Treiber benutzen, sondern eben direkt kommunizieren, weil die haben natürlich, die wissen ja, wie ihr Drucker funktioniert. Deswegen wird das dann passen. Da würde ich also tatsächlich mal gucken, ob es da Updates gibt, den Support mal fragen, ob das eine Kombination aus Betriebssystem und Treiber ist. Sehr ungewöhnlich, ich hatte so etwas noch nicht, aber wie gesagt, ist ein Treiberproblem. Gegebenenfalls hatte ich auch den Tipp gegeben, mal einen anderen Treiber zu benutzen. Es gibt einen Drittanbieter-Treiber, der nennt sich PrintFab, also Print und dann FAB direkt dahinter. Die machen sehr, sehr viele Dinge sehr gut. Ist ein ziemlich nerdiger Treiber. Ich benutze den halt auch für den Fotodruck. Könntest du mal ausprobieren. Ich würde vermuten, dass das damit besser funktioniert. Aber da kostet halt auch ein bisschen was. Musst du gucken, ob es dir das wert ist. Dann hatte Jürgen gefragt, wie ich Passfotos mit dem Druckmodul erstelle und dabei vorgehe. Darauf war ich eingegangen.
Was in der Passfotos? Das sind
Passfotos. Multipass.
Passfotos. Hast du einen Reisepass?
Multipass. Boah, ich habe gerade meinen Multipass nicht. Multipass.
So. Passfotos.
Also, wie ich Multipass-Fotos drucke. Das habe ich erklärt in der Episode, wo es um die Packages geht. Also ein Bild in verschiedenen Größen auf ein Papier. Habe ich so 3 oder 4 Mal gebraucht. Habe ich dann eben so auf, ich glaube, auf 1x10x15 habe ich die entsprechend gedruckt. Hatte ich gezeigt, wie ich das mache. Dann hat Jürgen auch noch eine Frage. Wie erstellst du für ZOR, also den Druckdienstleister, hellere Abzüge aus dem Druckmodul? Viele ZOR-Abzüge
benutzen wir ZOR noch?
Sind zu dunkel. Also kannst du ja als Synonym einsetzen für andere Dienstleister auch. Wie gehe ich dabei vor? Gar nicht mit dem Druckmodul. Also wenn ich etwas bestelle irgendwo, und das tue ich durchaus bei verschiedenen Herstellern, also sei es jetzt Whitewall, sei es, wie heißen sie, diese Wortfindungsstörung, fotobuch.de zum Beispiel. Wenn ich da was bestelle, mache ich das über einen ganz normalen Export. Das heißt, ich nehme das Bild, ich exportiere das als JPEG in der vollen Auflösung und lade das hoch. Und tatsächlich ist es inzwischen so, dass ich gar nichts mehr anpassen muss. Das war früher noch anders. Inzwischen exportiere ich das Bild so, wie ich es entwickelt habe. Und die Hersteller sind
die passen für dich an.
Ja, die sind pfiffig gut. Also was wie Fotoabzüge, die du machen lässt oder sowas. Also die Hersteller sind da schon pfiffig genug und wollen ja, dass die Kunden möglichst wenig Reklamationen zurückschicken. Und die wissen schon, dass ihre Druckmaschinen ein bisschen dunkler sind als das, was wir am Bildschirm sehen. Die
optimieren auf möglichst wenig Reklamationen.
Ganz genau. Und das war früher nicht so gut. Da habe ich also oft eher angekreuzt, bitte nicht optimieren. Ich schicke euch schon das, was ich haben will und habe mir ein ICC-Profil mal von denen geben lassen und sowas. Das brauche ich inzwischen eigentlich nicht mehr. Das funktioniert wirklich gut. Bei Whitewall gibt es einen Schieberegler mit einer Vorschau, wo man sich angucken kann. Da passen sie auch noch Farben an. Kann man alles abschalten, wenn man das will. Aber oft machen sie schon das Richtige, auch die anderen Anbieter. Man kann es im Zweifel nur testen. Wenn du dann einen Anbieter hast, wo das eigentlich kategorisch zu dunkel ist, dann mache ich halt eine virtuelle Kopie in Lightroom, entwickle das ein bisschen heller für die Bestellung. Das ist dann nach Gefühl oder nach Erfahrung und dann bestelle ich. Aber das habe ich jetzt, wie gesagt, seit Jahren nicht mehr gemacht. Im Druckmodul selbst kann man halt die Helligkeit erhöhen, wenn man selber druckt. Das benutze ich aber nicht für die Ausgabe, um dann das ausgegebene Bild zu bestellen, weil das halt, warum? Dann kann ich auch gleich eine virtuelle Kopie nehmen. Genau. Der Markus hat gefragt. Erstmal ganz herzlichen Dank zu deinem Mehrteiler zum Druckmodul. Ich benutze das Druckmodul von Zeit zu Zeit und komme einigermaßen damit klar. Mehr Trial and Error. Im ersten Teil hatte ich schon den Aha-Effekt, da ich mir die Templates nie angeschaut hatte und immer wieder bei jedem Papierwechsel Größe und Sorte bei Null gestartet bin. Really? Okay. Freut mich, dass ich helfen konnte.
Ich habe, wenn du das wirklich selten benutzt und jedes
Mal anders es irgendwas machen musst, so dann richtig offensichtlich. Du keine Templates. Ja, es ist nicht so, also vor allen Dingen, dass du immer, ich habe es oft genug gesagt, rechte Maustaste mit aktuellen Einstellungen aktualisieren. Wenn du das vergisst, ey, da ärgerst du dich schwarz und denkst, was soll denn der ganze Quatsch hier?
Aber dann ist das einfach, das neu einzustellen, weil du hast es ja gerade erst gemacht.
Ja, ganz genau.
Erinnerst dich noch.
Hoffentlich. Mhm. Er hat auch einen ET, also einen Epson ET-Drucker, EcoTank, allerdings den 7750, ist inzwischen recht zufrieden damit. Und so weiter und so fort. Aber zur Frage. Ganz zu Beginn hast du in einem Nebensatz erwähnt, dass du dir einen separaten Treiber von Printfarb gegönnt hast. Guck an. Ich habe ein paar schöne Papiere, aber das Mapping zu den Epson-Standards ist nicht wirklich zufriedenstellend. Kenne ich. Vielleicht passt das nicht wirklich zum Druckmodul, aber ein paar Sätze dazu. Wie justierst du zum Beispiel Hahnemühle und andere Papiere? Was machst du, wenn die Papiere nicht im Standardportfolio enthalten sind? Wie korrigierst du Profile, beziehungsweise passt sie an und so weiter und so fort. Also man kann ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel Papiere kauft von namhaften Papierherstellern, dann haben die in der Regel auch fertige Profile für bestimmte Drucker. Da muss man eben gucken, ob es für das Papier, was man gekauft hat und das Druckermodell, was man hat, auch ein passendes Profil gibt, was man dann in Lightroom verwenden kann. Das habe ich jetzt noch nicht besprochen. Wenn euch das interessiert, machen wir gerne einen Teil 7 dazu. Das ist allerdings auch immer nur ein Näherungswert, weil jeder Drucker auch wieder ein bisschen anders druckt. Also ab Werk sind die nicht alle so kalibriert, dass sie alle identisch zum Profil passen. Es ist besser als keins, aber es geht natürlich immer besser. Und weil ich ein bisschen einen an der Klatsche habe, mache ich meine Profile natürlich selber. Das heißt, ich habe mir von Calibrite den Color Checker Studio gegönnt.
Das ist ja ein super Schnäppchen hier.
Ich weiß gar nicht, ob
das ist der alte Color Monkey in neu, oder?
Ja, das ist der Nachfolger vom Color Monkey.
Ganz weil ich genau. Habe ja einen Color Monkey, habe ich ja hier.
Ist exakt.
Der war damals aber nicht so teuer. Der war aber nicht so teuer damals.
Ja, es gab, glaube ich, auch immer verschiedene Geräte. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es hier auch verschiedene gibt. Weil es gab ja welche, die nur für den Druck sind und welche, die nur für den Bildschirm waren. Und das hier ist einer, der eben beides kann. Also den kannst du in verschiedene Einstellungen bringen und dann kannst du deinen Bildschirm profilieren und du kannst deinen Drucker damit profilieren.
Na gut.
Liegt im Augenblick.
Also 500 muss man hinlegen dafür.
Ja, um die 500 Euro habe ich bezahlt. Wie gesagt, Color Monkey war der Vorgänger. Vielleicht findet man da mal ein günstiges Angebot gebraucht und probiert das erstmal damit aus. Oder man kauft sich sowas gemeinsam und teilt es sich dann. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten in der Community. Und was ich damit eben mache, ist, da ist eine Software dabei, die druckt Farbfelder aus auf das Papier, was ich haben möchte. Dann nutze ich dann eben den Printfarbdrucker. Da kann man im Printfarbdrucker kann man wieder sagen, ich will ein neues Profil erstellen. Dann wird es quasi ohne Profil, ist quasi nackt, so wie der Drucker eben ohne Anweisung, ohne Korrekturbefehle drucken würde, gedruckt. Und dann geht man mit diesem Studio über diese Farbfelder rüber. Das geht sehr, sehr schnell, weil man nicht einzeln ansteuern und piepen muss, sondern man fährt quasi einmal so die Reihen ab. Das geht sehr, sehr gut. Und dann hat man hinterher ein ganz annehmbares Profil. Und wenn einem da bestimmte Töne noch nicht passen, kann man noch verfeinerte Farbflächen drucken, um bestimmte Farbtöne noch zu verfeinern und so. Da kann man dann so richtig kirre dabei werden. Ja, damit habe ich das gemacht. Und dann habe ich halt den Printfarbdrucker, weil der macht einige Sachen ganz gut mit dem EcoTank-Drucker. Und ja, nutze dann eben meine eigenen Profile, die ich damit erstellt habe. Tja. Und Jörg hat dann noch eine Frage. Nach dem ersten Teil stellt sich für mich die Frage, wie ich ein Papier auswähle, wenn ich die Ausgabe nur als Datei haben möchte, da ich nicht selber drucke. Somit habe ich keinen Drucker, der mir andere Papiere als A4 vorschlägt. Siehe dazu den letzten Teil, den ich gemacht habe, wo es um den Export von den Bildern ging. Die Papierauswahl ist im Grunde genommen völlig irrelevant, wenn du eh nur einen Export machst, weil dann stellst du ja unten rechts im Lightroom ein Classic-Druckmodul, das du in eine JPEG-Datei drucken möchtest oder exportieren möchtest. Und dann kommen neue Schieberegler, wo du die Ausgabegröße in Inch einstellen kannst. Mindestens 4x4 Inch sind notwendig, kleiner geht es nicht im Druckmodul. Und dann kannst du, wie ich es beschrieben habe, wenn du dann eben mit 300 dpi, 200 dpi oder was auch immer du einstellst, arbeitest, auch ausrechnen, wie viel Pixel es hinterher werden, hatte ich in der Episode gesagt. Also ob du da A4 wählst oder so, ist völlig irrelevant, weil du stellst es dann unten eh anders ein. Das waren eure Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich noch einen Teil machen soll zum eigentlichen Drucken und wie das mit dem Profil auswählen ist und wie sich das alles so verhält, kann ich das gerne vorbereiten. Schreibt mir dazu, wenn euch das interessiert. Wenn ihr noch andere Fragen habt zu Printfarb und Konsorten, lasst es mich gerne wissen. Ich drucke gerne. Mhm.
So, ich habe noch ein schönes, nerdiges Thema.
Ja, nur
wenn du ein Selfie machst.
Ja.
Hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst einfach die Kamera am ausgestreckten Arm halten oder du kannst dich in einem Spiegel fotografieren.
Ja.
So weit, so gut. Jetzt gibt es Dinge, die normalerweise nicht für sowas gemacht sind, aber wo das wohl auch geht. Ich rede hier von einem sogenannten Rasterelektronenmikroskop. Ne? Was ist ein Rasterelektronenmikroskop? Du hast eine Kammer. In dieser Kammer ist ein Vakuum, da ist ein speziell vorbehandeltes Ding drin, was weiß ich, ein totes Insekt oder Pollen oder Staub oder was man halt so angucken möchte. Na, das wird vorher goldbedampft, damit das leitfähig ist und dann kommt das in diese Kammer rein, da wird dann ein Vakuum erzeugt und dann werden da Elektronen draufgeschossen und die werden dann abgelenkt und irgendwo wieder aufgefangen und da wird auf diese Weise quasi rastermäßig, also Zeile für Zeile wird dann quasi ein Bild davon erzeugt. Mhm. Soweit, so gut. Hier hat jemand, auf Mastodon habe ich das gefunden, Nanographs heißt der Mann, Adam McCombs, hat ein Rasterelektronenmikroskop-Selfie gemacht. Also das Rasterelektronenmikroskop von sich selber.
Aha, okay. Also quasi eine reflektierende Oberfläche fotografiert damit.
Er hat eine Kugel in die Kammer getan, da wo normalerweise das Insekt oder so hinkommt.
Verstehe.
Hat die mit geladen mit irgendwie 20 Kilovolt oder so, damit die dann die Elektronen wie ein Spiegel abstößt. Hat dann die Strahlenergie auf 3 Kilovolt gesenkt, damit das irgendwie dann auch bounced und nicht irgendwie da kleben bleibt.
Okay.
Und hat dann was du hier siehst, also wer das nicht sieht, schaut euch den Link in den Shownotes an.
Das sieht aus wie der Deckel von C3PO oder so.
Das ist die Kammer. Also du musst dir vorstellen, dieser Elektronenstrahl kommt von senkrecht von oben.
Ja.
Und wie gesagt, da wo das Insekt normalerweise ist, ist jetzt eben diese reflektierende Kugel. Mhm. Und damit siehst du jetzt quasi den Blick von dem Tisch, wo das der Gegenstand ist, der mikroskopiert werden soll, nach oben. Also dass die Kugel liegt quasi auf dem Rücken, du liegst quasi auf dem Rücken in dieser Kammer und schaust jetzt nach oben und hast damit jetzt natürlich verzerrt, weil es ja eine Kugel, ne? Hast du jetzt einen Blick in dieses in diese Kammer rein, also du siehst in der Mitte, das ist quasi die Elektronenkanone, da kommen die Elektronenstrahlen raus, die werden übrigens auch mit Linsen gebündelt, diese Linsen sind Magnetfelder, also keine echten Linsen. Und dann geht er auch tatsächlich noch durch und zeigt hier so einzelne Details. Also er hat mehrere Sachen dann gemacht.
Das sieht aus wie bei Doctor Who, die TARDIS von innen. Das ist das Schaltpult.
Ist irgendwie ein Teil. Er erklärt dann auch, was das ist. Das links oben, dieser Kreis, das ist irgendwie der Detektor, der dann die Elektronen wieder auffängt. Und das Ding hier hat irgendwas mit dem Vakuum zu tun oder so. Und das
sind die runden Dinger, die der Doktor auch so toll findet.
Was auch immer das ist, aber es ist auf jeden Fall tatsächlich.
Das ist wirklich gut.
Eine Reihe Selfies von einem Elektronenmikroskop. Ich dachte immer, du kannst mit den Dingen, nur hier ist ein Licht, ne? Das ist eine Lampe, weil
wie da muss auch ein Licht drin haben in der Kammer. Wie groß ist denn so eine Kammer?
Oh, das ist wahrscheinlich so ein 10 cm Kantenlänge Würfel oder so.
Das sieht riesig, gewaltig, geräumig aus. Das ist ja fantastisch.
Also wen es interessiert, ich habe hier ein YouTube-Video, ich war ja mal beim Rochester Institute for Technology in dem Fotodepartment und der Ted Kinsman, der da die Professor ist, Assistant Professor, Associate Professor ist für Photosciences, der hat mir erklärt und gezeigt, wie so ein Elektronenmikroskop funktioniert. Also der nimmt mich dann quasi mit und das sieht von außen eher so ein bisschen unhandlich aus. Also hier ist das Elektronenmikroskop. Da ist also ein Riesen, das ist ein altes Ding aus den 70er, 80ern oder so. Also eine alte Konsole daneben. Aber links siehst du die Kammer mit dem Elektronenstrahl vorne. Und das ist nicht so riesig. Ne?
Nee.
Muss ja auch nicht sein.
Die ja, Sachen, aber durch die Kugel, ne, ist natürlich ist ein extremes Weitwinkel natürlich. Also Fischei. Ne?
Also der zeigt dann auch tatsächlich, wie man dann ein Plasma erzeugt, um dann erstmal das, was man da sich anschauen möchte, zu bedampfen. Also machen wir dann auch irgendwie mal das Licht aus. Dann sieht man also das Plasma in der Kammer, was dann irgendwie so ein paar Atomlagen Gold auf die Sachen drauf bedampft. Und dann kommt das eben hinterher ins Mikroskop. Und dann haben die früher tatsächlich die Bilder auf einem separaten Monitor ausgegeben und von dort abfotografiert mit einer Spiegelreflexkamera. Vor digital ging es ja nicht anders.
Wir hatten ja nichts.
Und da war also dann so eine Haube, die das dann quasi schwarz macht, also so ein, wie so ein Gummipömpel, nur aus Metall irgendwie. Und heute, also er hat das dann umgebaut, er hat das dann digitalisiert später, hat dann, also da steht dann noch so ein separater Windows-Rechner daneben. Und auf dem hier, Windows XP, läuft dann eine Software, die dann quasi diese Ausgabe von diesen Zeilen irgendwie sich runterzieht und dann so zeilenweise irgendwie aus dem Mikroskop rausholt.
Das ist auch schon eine geile Technik.
Und das wird da wirklich im Detail erklärt. Das ist ein 20-Minuten-Video. Also wer das sehen möchte, kann man sich mal so überlegen, was das bedeutet, dann das mit dem Ding quasi ein Selfie von sich selbst. Es ist so dermaßen abgefahren.
Aber dass da auch noch keiner drauf gekommen ist oder vielleicht nur noch nicht veröffentlicht.
Vielleicht sind da Leute schon drauf gekommen. Das kann ja sein, aber ich bin auf jeden Fall
bei. Es sieht jedenfalls fantastisch aus. Das sieht aus wie ein neues Set von Doctor Who. Echt, das ist so gut. Geil.
Ja. Ted Kinsman ist auch der sich so ein Rasterelektronenmikroskop nach Hause ins Wohnzimmer gestellt hat, weil er an einem Buch gearbeitet hat über Mikroskopaufnahmen von Marihuana.
Ach ja.
Und da hat er dann zu Hause quasi in seiner Freizeit dran gearbeitet, um das irgendwie fertig zu machen. Tja. Ja, Ted ist schon Bilder. Cool. Ted ist schon cool. Übrigens, die ganze Videoserie kann ich empfehlen. Die ist dann auch untereinander verlinkt. Also, wer sich das anguckt, einfach weiterklicken. Das ist einfach, war ein schöner fotografischer Spielplatztag. So.
Jamaika-Mann. So. Dann.
Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Arbeit vor uns, oder?
Eine Verwürfelung.
Ich brauche dann von dir noch den Link zu den Flickr-Link.
Verstehst? Der ist drin. Nö. In Link steht der drin.
Ach so, du hast den da unten reingetan.
Aber wolltest du ja immer haben. Machst es, ist auch nicht richtig.
So, wir hatten die Serieaufgabe, die werden wir jetzt hier auflösen. Hey, Leute, da geht aber noch ein bisschen mehr.
Ja, ich macht mal wieder
vier,
neun
sechs,
Stück.
Sie macht neun Stück.
Macht mal wieder mit bei den Aufgaben, Leute. Das ist ja langweilig. Ist ja ein Wurf und wir haben einen Gewinner in.
Es gibt neun Bilder. Das ist ein bisschen, also ein bisschen dürftig.
Dann bist du aber jetzt dran.
Wahrscheinlich. Nee, die sind alle. Die sind alle beim Buchprojekt dabei.
Ja,
die haben jetzt keine Energie mehr, um hier noch bei Flickr irgendwie zu machen.
Ja.
Also es gibt was zu gewinnen.
Mach mal ruhig. Du darfst würfeln.
Und zwar, Moment, erstmal wollen wir mal sagen, was zu gewinnen gibt.
Was gibt's denn zu gewinnen?
Es gibt Chris, einen.
Was gibt's denn zu gewinnen?
Einen Vierersatz Eneloop-Pro-Batterien.
Eneloop Pro, vier Stück.
Die habe ich hier unten noch, so einen Bodensatz hier von meiner Preiseschachtel.
Ja, nicht schlecht.
Sind doch noch so zwei, drei Kleinigkeiten drin. Also es gibt einen Vierersatz Batterien.
Sehr gut.
Die guten. Ich habe einen Würfel und ich werde
ihn benutzen.
Die neuen. Ja, da brauchst du gar nicht würfeln. Heute bin wieder ich drin.
Sag ich ja.
So, wir haben eine Eins. Eine Eins.
Eine Eins.
So, das ist auch schon die Eins.
Photography.
Von PR Photography. PR Photography. Lucky 21. Da ist jetzt keine weitere Beschreibung drin. Wie gesagt, das Stichwort war Serie. Naja, aber du siehst schon, also Serien, die 21, da ist die Schärfe, ne? Siehst du hier. Das ist ein.
Bei 20.
Ja, was ist das? Das ist von der Platine irgendwie. Das sieht aus wie so aus so einer Telefonanlage oder sowas. Also, das sind ganz viele Kontakte, die sind in Serie, also, oder beziehungsweise hintereinander.
In der Reihe, genau.
Naja, sind sie in Reihe oder nicht? Das ist die Frage, ob das.
Manchmal sind sie auch in Glied. Das ist immer die Frage, ob es links rum oder rechts rum.
Ich glaube, die sind nicht in Reihe geschaltet. Ich glaube, die sind separat. Also irgendwie kann man da was dran klemmen oder löten. Und die 21 ist der Schärfepunkt. Und ja, so genau, doch die 21, da ist die Schärfe.
Ich hatte tatsächlich beim ersten Blick gedacht, ist irgendwas so mit Modelleisenbahn oder so, aber.
Du, was auch immer, irgendein Schaltgerät, irgendeine Platine. Ich sehe links in der Unschärfe, vermutlich, das sind Relais oder sowas. Und was das hier oben ist, das Orange, steht das hier? Also irgendwelche Bauteile, die mit irgendwelchen Klammern festgehalten werden. Das scheint mir irgendwas Offizielles oder Industrielles zu sein, so vom Gefühl her. Ich würde sagen, das ist ein Blick in irgendeinen Schaltschrank
rein. Aber viele Wiederholungen überall. Ich hätte mir ein bisschen mehr Schärfentiefe tatsächlich gewünscht.
Ich auch, ne? Also also wenig Schärfentiefe ist cool, ne? Ist toll, weil damit kannst du sehr deutlich natürlich den Blick lenken, also wo es scharf ist, gucken wir gerne hin. Ne? Das ist so eine ganz klassische Gestaltungsgeschichte. Nur hast du hier jetzt auch noch die Konkurrenz zwischen dem dicken orangen Ding da oben, was einfach eine warme Farbe ist und scharf ist, und unten der 21. Der Titel sagt Lucky 21, aber ehrlich gesagt, wenn ich den Titel nicht gelesen hätte, dann hätte ich mich gefragt, was sind diese komischen orangen Dinge, um die es ja offenbar in dem Bild geht.
Da habe ich natürlich auch zuerst hingeguckt, ja.
Also deshalb das ist bei sowas gefühlt einfach mehr Schärfentiefe oder was Interessantes dann auch scharf stellen. Nun gut, aber du hast auf jeden Fall trotzdem gewonnen und das ist ein Viererpack Eneloop Pro. Du schickst mir bitte eine E-Mail an chris@happyshooting.de und schreibst hin Serieaufgabe und Eneloop Pro Akkus, damit ich das dann auch zuordnen kann. Und dann kriegst du deinen Preis. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wunderprächtig.
Ja, wunderprächtig. Wir haben noch ein paar mehr. Komm, wir gucken uns noch zwei.
Ja, da sind also wirklich fantastische Bilder dabei. Ganz ehrlich. Komm, mach mal. Wir können zu allem mal kurz was sagen. Wenigstens ganz kurz.
Ich mache nochmal auf. Also, das ist das eine. Und dann muss ich aber wieder zurück hier. Dann machen wir mal kurz das hier auf.
So. Das mit den von Carsten J.S. Filmserie hat mir gut gefallen. Wir sehen quasi Schwarz-Weiß-Negative, die so übereinander liegen. Ist ja
immer in der Serie irgendwie.
Richtig. Und die liegen so ein bisschen übereinander, wahrscheinlich auf so einem Leuchttisch oder so etwas, werden durchleuchtet. Und man sieht eben auch auf den Aufnahmen, dass eine Serie fotografiert wurde. Es sind gleichartige Motive eben hintereinander auf den Negativen.
Mit verschiedenen Belichtungen und so.
Wahrscheinlich, ganz genau. Das hat mir gut gefallen.
Guck mal, ich kann das Korn sehen. Yay. Ich kann das Korn sehen. Sehr schön.
Ein blinder Chris findet auch mal ein Korn, nicht wahr?
Aha, dann haben wir hier von Wassererpel eine Serie. Serienstreuung. Sehr schön. Serienstreuung. Was sehen wir? Wir sehen
eine kleine Keeper-Eier, also Zehner.
Ja, in so einer Pappgeschichte drin und alle Eier sind weiß und zwischendurch ist ein braunes mit Sprenkeln.
Und da ist auch die Schärfe. Ne? Das ist ein schönes Beispiel dann, ne, für eine geringe Schärfentiefe und
den Ausbrecher. Hätte ich trotzdem auch noch mal ein bisschen mehr gewesen. Ne?
Ein bisschen mehr wäre gegangen, ja.
Da wäre noch ein bisschen mehr Schärfe gegangen, also dass das richtig scharf ist und vielleicht auch vorne hinten die davor und da hinten noch so ein bisschen mitnimmt.
Aber wie knuffig ist denn die Idee mit dem komplett schwarzen Hintergrund? Ich könnte mir fast vorstellen, dass das mit dem iPhone gemacht ist und mit dem Theaterlicht. iPhone,
I see what you did there.
Next.
Next ist von Erik Beltersbach eine Serie von Türen und Lichtern am Lokschuppen Rosenheim.
Ja, der Lokschuppen quasi an der Wand lang fotografiert. In die Tiefe des Raumes ergibt sich dann der Bogen, der sich nach rechts durchs Bild zieht und so ein bisschen offen lässt, wie es dann
ganz
da weitergeht.
Ganz moderne türkise Türen aus den 80ern, so von der Farbgestaltung.
Ja, in so einem ganz alten Gemäuer irgendwie, ne? So vom Look her. Ganz interessant. Schön. Gefällt mir hier tatsächlich die Nachtaufnahme, die Lichtsterne.
Starbursts an. Guck dir diese Starbursts an.
Blende schön zugemacht, schöne Sternchen. Ja,
die kleinen sogar.
Mag ich ganz
gerne. Ja, und dann haben wir von Birgit Kuss. Spannende Serie. Ui, das ist aber eine spannende Serie. Aber wir sehen wahrscheinlich Birgit selbst auf dem Sofa. Hinter ihr liegen so DVD-Hüllen und.
Zoom mal ran, bitte. Ist das irgendwie hier bis zum Morgengrauen oder so? Was ist das?
Stieg Larsson. Ah, Stieg Larsson. Verblendung, Verdammnis, Vergebung. Und sie hält sich die Augen zu und hat ein Kissen auf dem Schoß. Also die klassische: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich kann gar nicht hinsehen, aber ich will wissen, wie es
kann nicht hinsehen. Deshalb die spannende Serie. Ja, das sehr schön.
Das fand ich so eine tolle Idee. Und das musst du ja auch erstmal umsetzen. Ne? Das ist auch so schön komponiert mit den Lichtern.
Sehr so, gut. Klaus Bormann, Sterne-Serie, Serie von USB-Sticks für Micro-SD-Karten, was? Gibt es das? Da sind das elektronische, der wahrscheinlich, so komische Star Wars inspirierte Figürchen.
Sehr witzig, ja.
Wobei ich jetzt da die USB- oder Micro-SD-Natur der Dinge nicht ganz
verstehe. Kannst bestimmt irgendwo die Füße abziehen.
Da hätte ich vielleicht, wahrscheinlich nimmt man den Kopf ab und dann ist da so ein USB-Stick drin. Ja, ja. Wahrscheinlich hätte ich da einen davon irgendwie, wahrscheinlich Chewbacca hätte ich vorne einfach so geköpft hingelegt, dass man das dann auch noch.
Nein, nicht Chewbacca.
Ja, oder? Aber komm, willst du keinen Stormtrooper oder Darth Vader?
Weiß nicht, die können das ab.
Wenn dann Chewbacca. So, was haben wir noch? Tanja Eppler, Serie, bestimmte Anzahl, Reihe gleichartiger, zueinander passender Dinge, die ein Ganzes, eine zusammenhängende Folge darstellen. Blätter. Ah, wir sehen wieder, wie beim Eierkarton, sehen wir eine Serie von mehreren Blättern.
Ja, in verschiedenen Stadien, ne? Ein sehr frisches
die
Blatt,
da liegen,
ein
leicht und das erste ist ganz frisch. Mhm. Genau, nach rechts wird es dann irgendwann das ganz
als trockener
dort.
Mhm. Ja, schön, eine Serie. Also ein Triptychon quasi in einem Bild.
Mhm. Richtig, dann von Franz Wenhaus, ausgedehnte Serie, A Visit to the Art Gallery of New South Wales vom 5.3. Ernesto Neto, Brasil B 1964, das ist ein langer Text, das ist ein Kunstwerk. Dieses Kunstwerk, warte mal, ich mach's mal groß hier.
Das sieht sehr interessant aus.
Also es ist Kunst.
Sehr säulenartig.
Ja. Ja, was auch immer das ist.
Also aber das müsst ihr euch angucken. Das sieht aus wie ein Netz, was nach unten tropft.
Das hat so, sieht so aus, wie wenn was Klebriges, was runtergetropft ist.
Ganz viel davon. Sehr organisch aus. Ja.
Hast du natürlich so Wiederholung.
Bisschen fliegenfallig sieht das aus.
Vorsicht, nicht drunter durchlaufen. Und last but not least von Michael Becker, Happy Shooter, Aufgabe Happy Shooting Serie. Keine weitere Erklärung dazu, aber das sind die Sachen, die er bastelt. Mhm. Das ist eine Serie von kleinen lustigen.
So Münzen-Smileys, genau.
In verschiedenen und Happy Posen. Shooting in der Mitte als Aufkleber drauf. Und das Ganze in einem Objektrahmen, in einem tiefen Objektrahmen. Mhm. An der Wand wahrscheinlich. Das ist doch schön, dass wir da drin vertreten sind. Sehr schön. Ganz, also, ganz danke klasse. Allen, die mitgemacht haben und macht mal schön bei der aktuellen Aufgabe mit, die da heißt?
Story. HSB Story. Vom 14.03. schon noch bis zum 28.03.2024 zum Thema Story.
Story. Damit wären wir theoretisch ja beim Ende. Aber ich habe noch einen mitgebracht. Mal schauen, ob du den verstehst. Es ist ein Witz.
Der erklärte Witz.
Ich muss das mal hier kurz drüben aufmachen. So. Auch der ist mir bei Mastodon untergekommen. Und wir sehen irgendwie so eine dunkle Szene und da sind zwei Männchen mit Teleskopen und hinten ist so ein Schloss mit so einem angedeuteten Vampir und dann sagt der eine, let's not abduct that guy, also sind wahrscheinlich Aliens, let's not abduct that guy, he looks like a vampire, und der andere sagt, what guy?
Ja, verstehe ich nicht.
Verstehst du nicht?
Nee. Also der eine guckt sich offensichtlich irgendwen an, den er entführen will?
Die gucken beide auf den gleichen Vampir. Der eine sagt, lass uns den mal nicht entführen, der sieht aus wie ein Vampir, und dann sagt der andere, welcher Typ? Der erste sagt, okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und ihr dürft jetzt bitte, das ist jetzt eure Aufgabe, ihr dürft jetzt dem Boris erklären, was daran lustig ist. Boris sitzt auf dem Schlauch, sagt Red Knight, der hat es nämlich schon verstanden. Ich würde sagen, wir lassen das mal so stehen und wünschen euch einen schönen Tag und einen schönen Abend und bis nächste Woche. Macht's gut.
Scheiße.
Ich glaube, er hat's gerade kapiert. 3, 2, 1.
Happy Shooting.